Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist auch wieder der Uli.
Hallo, hi. Servus.
Und der fulminante Philipp ist auch da.
Hallo, servus. Hallo ihr beiden.
Philipp, wir haben dich dann am Ende ein bisschen vermisst bei unserem Betriebsausflug zur Ketka vergangene Woche in Erlangen. Aber bis dahin hattest du eine gute Zeit, oder?
Zu meiner Verteidigung, ich war eine Stunde vor Einlassbeginn schon da, nach einem echt beschissenen Arbeitstag und gleich neben der Konzerthalle gibt es ein echt nettes Pub. Und ich kann nichts dafür, wenn die Iren so gutes Bier machen. Also von dem her, tut mir leid. Ich hatte etwas zu viel getrunken und wie der Abend dann ausging, kann ich dir nicht mehr genau sagen.
Ich kann es dir sagen, du bist nämlich 12-mal an mir vorbeigestolpert, um neues Bier zu holen, ungefähr. Aber du hast mir auch mal ein Wasser mitgebracht, insofern danke. Dass du Guinness als Bier bezeichnest, naja.
Bitte nicht weiterreden.
Ich fand es ein super Konzert, nur für Leute mit meiner Körpergröße unter 1,80. Grüße raus auch an meine Begleiter, unseren ehemaligen Co-Host Matze und meinen Kollegen Marian. War es doch sehr voll, um wirklich viel zu sehen. Aber angehört hat sich's gut.
Dann sei mir froh, dass der Philipp die ganze Zeit am Bier stand, wo er nicht vor dir stand.
Ich habe übrigens ein
da
T-Shirt.
Da haben sich schon andere Riesen gefunden.
Ich habe ein T-Shirt von der Vorband gekauft, wie ich am nächsten Tag wieder schreckend feststellen musste.
War das das mit den toten Kindern?
Das war dieser Kochclub oder Koch, ich weiß nicht, wie es geheißen hat. Gefallen haben sie mir nicht.
Kochkraft, aber. Mit Kochkraft. Die waren auch schon Vorband bei Team Scheiße kürzlich.
Ja. Ich weiß gar nicht, was da drauf ist. Irgendwie so ein Konzertfoto, keine Ahnung. Aber Hauptsache, ich habe Geld ausgegeben.
Okay, also das zeugt auf jeden Fall von deinem Pegel.
Ja, tut mir leid.
Die von denen einen Shirt gekauft.
Dafür habe ich jetzt noch eine gehörige Erkältung.
Ja, aber ansonsten gelungener Betriebsausflug. Ja. Ich war dann neidisch auf Uli, der wieder sein komplettes Vitamin B hat spielen lassen, um sich bei Endless Wellness einzuschleusen.
Ja.
Ich will eigentlich gar nicht hören, wie es war, Uli. Aber dann habe ich irgendwo gehört, bei euch im Podcast, dass der Sound scheiße war. Und ja, dann war ich fast schon ein bisschen glücklich.
Ja, also nochmal zur Ketka, fand ich auch ein total schönes Konzert, schönes Greatest Hits Programm. Ich glaube, ich habe es zum 6. oder 7. Mal gesehen. Es ist eigentlich immer gut. Ich habe noch kein schlechtes Ketka-Konzert gesehen. Aber ich fand sie das mal wirklich sehr spielfreudig und auch launige Ansagen. Es war sehr voll, das stimmt. Sehr warm und sehr voll, aber war von den Konzerten, die ich in dieser Woche gesehen habe, glaube ich, wirklich das Beste. Es waren immerhin 3. Ja, dann war ich tags darauf bei Endless Wellness in der Mutz in Nürnberg. Seit Februar ausverkauft, Riesenhype um diese Band aus Wien. Und ich fand es gut, aber nicht überragend. Also sie haben wirklich 2, 3, 4 großartige Songs. Sind halt wirklich noch sehr jung, das merkt man. Sie haben sich dann auch so ein bisschen entschuldigt, dass sie, das ist, glaube ich, ihr zweites Deutschlandkonzert gewesen, dass sie noch ein bisschen unerfahren sind und der Sound, ja, war jetzt nicht überragend. Ich fand es aber auch nicht so schlimm. Sie haben mich nur nicht über die gesamte Spielzeit so richtig mitgenommen. Ich weiß nicht warum. Also es waren ein paar neuere Songs dabei, die vielleicht noch nicht so gezündet haben. Also es ist noch Luft nach oben. Ich bin sicher, dass man von der Band noch mehr hören wird und waren auch, ja, gute Bühnenpräsenz. Aber es war jetzt nicht das Aha-Erlebnis, wo man in 20 Jahren auch davon sprechen wird, dass man dabei gewesen ist, glaube ich.
Ja, ich glaube schon, dass man von ihnen hören wird, aber man kann jetzt bereits etwas von ihnen sehen. Und zwar auf unserem neuen, brandneuen, Philipp, danke dir, Instagram-Kanal.
Oh ja, cool.
Den ihr doch bitte alle abonniert unter dem Handle Love is Noise Podcast. Denn da habe ich ein Foto von meinem Endless Wellness Vinyl unter anderem gepostet, um dieses undankbare Medium zur Produktion von Bildern irgendwie dann doch
nutzbar machen zu können.
Insta-tauglich zu machen. Genau. Also beim Love is Noise Insta-Kanal findet ihr dann intime Einblicke in unsere Plattensammlung, möchte ich es mal formulieren. in Zukunft das eine oder andere Lieblingszitat aus unseren Folgen, wenn ich mal genügend Zeit habe, da im Archiv zu forsten und gelegentlich Gruppenbilder mit oder ohne Philipp
im Konzert, hör doch auf, wir waren.
Abonniert uns doch da und ich muss mich auch bedanken an unsere Leserbriefeschreiber, nämlich an, danke an den Manuel aus Freiburg, der hat schon zum zweiten Mal geschrieben, an Vincent aus Fürth, von dem wir nächsten Monat noch mehr hören werden und an Felix aus einem nicht näher genannten Ort im UK. Nur, was ich fragen wollte, werte Damen, laut Statistik, Hörerstatistik, gibt es euch auch? Wollt ihr uns nicht mal schreiben und eure Perspektive auf das große Thema Indie-Rock oder eure Anmerkungen, Fragen, Lobkritik, Themenvorschläge und so weiter uns zu unterbreiten? Wir würden uns sehr, sehr freuen. Über E-Mails an loveisnoisepodcast@gmail.com. Worüber ich mich auch freue jedes Mal. Philipp, möchtest du mich unterbrechen?
Ich wollte dich unterbrechen.
Das war nicht, das war
Uli. Ich kann noch ergänzen, dass der Felix in London lebt. Grüße an der Stelle, das ist nämlich auch ein treuer Podcast-Hörer unseres Fußball-Podcasts Kadepp, der durch diese Cross-Promotion praktisch auch bei uns gelandet ist. Also der hört beide Podcasts, was ich sehr vorbildlich finde. Schöne Grüße nach London.
Auch von mir. Jetzt hast du mich aus meinem überragenden Flow gebracht.
Sorry. Na, warte mal, ja, dann wieder reinkommen. Und wegen weiblichen Hörern, Hörerinnen, eins unserer oder meiner Groupies hat heute Geburtstag, deswegen auch Grüße nach Mandel.
Glückwunsch.
Glückwunsch.
Auch von mir. Ein Geschenk wären uns auch Bewertungen in der Podcast-App, in der ihr uns gerade hört. Abonniert uns auch dort und sagt doch bitte all euren Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt, wenn die Indie mögen. Und vergesst bitte nicht, es gibt auch alle Songs, die wir hier so erwähnen, die meisten zumindest, auf einer Spotify-Playlist und die findet ihr dann in den Shownotes dieser Folge. Pfiou. Weiter zu den News?
Ja.
Wollten wir denn noch über den Record Store Day reden?
Da war doch was.
Haben wir da Bilder auf Instagram davon? Ich habe es noch nicht geschafft, meine Schätze hochzuladen.
Ich habe 130 Euro ausgegeben diesmal nur, was nur echt wenig ist.
Das ist wenig.
130.
Nur für altes
Zeug. Du
hast doch
geschrieben, ein Viertel deines Monatsgehalts. So schlimm ist es in die Medienbranche bestellt.
Siehst du mal, kauf bitte mehr Printprodukte, Kinder.
Ja, bei mir war es ein bisschen mehr, muss ich gestehen. Und dabei habe ich noch die Mud Honey Box schweren Herzens stehen lassen, weil 175 Euro für 5 Platten dann doch ein bisschen zu viel des Guten ist. Leider. Habe ich ja. Aber nicht so drüber.
Aber lieben Dank nochmal, dass du mir die At The Drive-In mitgebracht hast, da ich ja abseits der coolen Plattenläden, nee, gibt schon ein paar hier, aber der großstädtischen Plattenläden lebe. Hast du die auch geholt?
Die habe ich mir auch geholt, ja. Also wenn es nur eine gegeben hätte, hättest du auch keine bekommen.
Okay, ich habe die früher bestellt.
Okay, war auch auf deinen Namen zurückgelegt. Nein, alles gut. Nee, die habe ich auch. Hm. Ich habe mir noch die Pearl Jam, die neue, mitgenommen in einer Special Edition mit marmoriertem Vinyl, was sehr schön ausschaut und schweineteuer ist. Also darf man auch nicht drüber nachdenken. Aber nachdem da die reguläre Pressung in Schwarz schon 39 Euro kostet, kam es dann auf die 12 Euro mehr auch nicht mehr an. Und dann habe ich noch eine Tribute-Platte an die Krautrock-Pioniere neu erstanden. Das war so ein Zufallskauf. Die lief gerade im Laden und dachte ich, oh, schön. Haben unter anderem The National, Idols, Mogwai, Songs gecovert von neu. Dann habe ich noch eine verschollene Platte von Joey Head und Epic Soundtracks, ehemaliges Wellmaps Mitglieder. Das ist so ein Spezialding von mir. Und natürlich die Eric Carr Box, also der verstorbene frühere Kiss-Schlagzeuger. Da gab es eine wunderschöne Box mit irgendwelchen ganz furchtbaren Aufnahmen, irgendwelchen Demo-Aufnahmen. Also ich werde die wahrscheinlich nie anhören. Aber vorne ist aber von der Creatures of the Night, von der Kiss-Platte, wenn jemand kennt, diese blaue, in dem Style ist sein Konterfei vorne drauf und die Augen leuchten, wenn man drauf drückt.
Das sehr sowas, schön.
Kriegt mich dann halt leider.
Das war es dann doch wieder wert, ja, okay.
Ja, das, ja. Das war meine Ausbeute heute.
Philipp, deine Ausbeute?
Ach, nur alten Scheiß.
Waren das überhaupt Record Store Day Releases oder hast du einen Plattenladen geplündert?
Doch, Dings, ich glaube, Surrealistic Pillow von Jefferson Airplane, aber ich bin mir nicht sicher, da war zumindest kein Aufkleber drauf. Und ansonsten auch was altes Zeug. Pablo Honey von Radiohead und Closer von Joy Division. Und noch ein paar so Secondhand 1-Euro-Platten.
Hast du nicht auch ein Hörbuch von Stefan Effenberg gekauft?
Ja, aber auf CD.
Auf CD
für 1 Euro. Featuring Otto Walkes.
Kannst du den Titel bitte nochmal rezitieren?
Ich hab's allen gezeigt. Der Tiger featuring Otto.
Naja. Okay. Spätestens jetzt weiter zu den News.
In die News.
Beef des Monats Nummer 1 und er führt uns in die Wüste Kaliforniens, wo Blur beim ersten ihrer beiden Coachella-Auftritte mit dem geballten Desinteresse der Generation Z konfrontiert wurden. Nachdem Damon Albarns Miene bereits von Song zu Song sich verfinstert hatte, war er mit der Resonanz auf seine Mitsingspielchen bei Girls and Boys offenbar so unzufrieden, dass er zu deutlicheren Worten griff. Ihr werdet uns nie wiedersehen, also könnt ihr verdammt nochmal auch mitsingen. Ob dies der Moment war, der das Finale aus für Blur besiegelte, werden Indie-Historiker noch lange debattieren. Doch stellte Albarn beim zweiten Auftritt eine Woche später klar, im Geiste von Klarheit und Wahrheit, dies ist wahrscheinlich unser letztes Konzert. Auch wenn er anfügte, dass Coachella nicht verantwortlich sei, Gewissheit werden wir vielleicht nie haben. Eine der wenigen Gewissheiten bleibt jedoch, dass diese Rubrik nicht ohne mindestens einen der Gebrüder Gallagher auskommt. Und 30 Jahre nach den Britpop Wars waren tatsächlich Blur mal wieder das Ziel von Liams Verbalattacken. Eine Bemerkung von Albarn, dass sie sich regelmäßig gegen Urheberrechtsklagen zu Song 2 verteidigen müssten, quittierte Liam bei Twitter mit den Worten, man muss absolut geisteskrank sein, um zu behaupten, diesen Scheiß-Song geschrieben zu haben. Der Tatsache zum Trotz, dass die Songwriting-Qualitäten in der Familie Gallagher ja recht ungleich verteilt sind, ergänzte er später noch dreist, dass er diesen Song schreiben könne, während er einen Kopfstand mache, und bezeichnete ihn als Musik fürs versnobte Gören. Auf die Frage eines Users, welchen Blur-Song er denn gerne selbst verfasst hätte, reagierte Liam dann allerdings versöhnlich und nannte den Leisure Deep Cut Sing. Gefragt, ob der ihn zum Weinen brächte, gab er sogar zu, like a baby.
Oh.
An anderer Stelle, ich mach das jetzt hier durch und ihr kommentiert danach, an anderer Stelle maßregelte er seinen ehemaligen Oasis-Kollegen und Bandleader von Ride, Andy Bell, dass der eine Oasis-Reunion in einem Interview als Frage der Zeit bezeichnet hatte. Es sei nicht clever, den Leuten falsche Hoffnungen zu machen. Da frage ich mich natürlich, aus wessen Mund das meiste Reunion-Gerede der letzten Jahre stammt. Aber gut. Und zum Schluss legte sich Liam dann via NME-Interview noch mit dem eigenen Publikum an, dem seine Shows mit John Squire, bei denen man neben den 10 Songs des Albums noch ein Cover von Jumping Jack Flash spielt, offenbar zu kurz sind. Was ist los mit euch? Zeigte er sich verständnislos und wies darauf hin, dass andere neue Acts kein verdammtes Cover machen würden. Das Publikum könne sich also glücklich schätzen. Was für ein Bumper-Clart, um Liam selbst zu zitieren. So, jetzt dürft ihr.
Ich habe neulich ein Video von ihm gesehen, das ist aber auch schon ein paar Jahre alt, glaube ich, auf YouTube. Da ist er durchaus sympathisch, da stellen ihm Schulkinder Fragen. Kennt ihr das?
Nee.
Sehr lustig.
Ja, das habe ich mal gesehen.
Und irgend so ein 8-jähriges Mädchen sagt ja, ich kenne deinen Bruder Liam. Und dann sagt er nur, yeah, he's naughty and he's not much bigger than you actually. Da musste ich auch so lachen.
Du meinst Noel wahrscheinlich, ja.
Ja, ja.
Den Kleinen, ja. Ja, schlagfertig ist er schon, aber ja, halt full of shit.
Was würde unsere Rubrik sein ohne die Gallaghers? Gar nichts.
Insofern, danke Liam. Ja, wir haben, apropos Rubrik, es gibt eine neue diesen Monat. Zumindest dieses eine Mal können wir all dem Streit einen kleinen Hoffnungsschimmer entgegensetzen. Wir haben den Piece des Monats. In Folge 5 berichteten wir vor 2 Jahren noch, dass Evan Dando Jawbreaker als Pussys bezeichnet und zum Faustkampf herausgefordert hatte, nachdem diese die Lemonheads nach Dandos Bühnenexzessen aus der gemeinsamen Tour geschmissen hatten. Nun die späte Einsicht, auf Twitter entschuldigte sich Dando und gab zu, dass er damals, mit 55 Jahren, Anmerkung der Redaktion, noch erwachsen werden musste und sich rückblickend selbst nicht mit auf Tour genommen hätte. Außerdem möge er inzwischen Jawbreakers Musik, ein eher ungelenkes Kompliment. Nun gut, ein neues Lemonheads-Album scheint demnächst bevorzustehen, also hoffen wir, dass Dando wirklich geläutert und auch endlich ein bisschen cleaner ist.
So sei es.
Uli, bei Evan Dando kann ich auf deinen Kommentar nicht verzichten.
Bin ich ja sehr gespalten in letzter Zeit, weil ich ihn wirklich früher sehr, sehr gemocht habe und aber auch schon Konzerte dann gesehen habe, wo das schon sehr erschütternd war. Beim letzten Mal war es wieder etwas besser. Also ich hoffe mal, dass diese Lichtmomente jetzt anhalten, die er offenbar mal ab und zu wieder hat und er sich dann vielleicht doch wieder auf das konzentriert, was er eigentlich schon sehr gut kann, nämlich Songs schreiben und Musik machen. Gerne mit Showbreaker.
Die können auch neue Musik gerne machen, aber ich fürchte nicht. Aber neue Musik gemacht haben die Beatsteaks. Sie sind zurück und kündigen ihr neues Album Please für den 28. Juni an. Es wird das erste seit Living Targets vor 22 Jahren sein, das die Berliner nicht mit Moses Schneider aufgenommen haben. Stattdessen saß diesmal Olaf Opal, unter anderem Haus- und Hofproduzent von The No Twist und wahrscheinlich der gefragteste Indie-Produzent des Landes hinter den Reglern. Ob das der Band gut getan hat, lässt die für mich erschreckend unspektakuläre Leadsingle Detractors, die weder Power noch größere Melodien auffährt, aber noch offen. Was euch denn da ähnlich? Ah.
Also ich fand's wunderbar heute. Hab's zum ersten Mal gehört bei der Heimfahrt im Zug. Was? Und es hatte draußen Sonnenschein, 25, 26 Grad. Dazu diese wirklich schönen Melodien, da geht mir die Sonne im Herzen auf. Außerdem liebe ich die Beatsteaks halt. Aber von dem her, ich fand's sehr schön. Es ist jetzt nicht ein neues Hand in Hand oder sowas, aber das wollte ich auch gar nicht. Es war die perfekte Musik für diesen Sommerabend heute.
Philipp, you took the words right out of my mouth. Ich habe hier stehen, so klingt der Frühling. Grandiose Abgesungen mit tollem Refrain. Diese typisch überbordende Beatsteaks-Euphorie, wie sie eigentlich nur Arnim hinkriegt als Sänger.
What?
Ich fand den Song überragend und freue mich dermaßen auf das neue Album. Und eine meiner All-Time-Favorites, die haben keine schlechte Platte gemacht, meiner Meinung nach. Und ich finde den Song super.
Sag mal, wir werden heute richtig kontrovers, oder?
Nein. Ja. Was kommt da heute noch?
Wer was weiß. Da noch auf uns zukommt.
Muss an deiner Kompetenz zweifeln, Max.
Oh wei, das wirst du heute nicht der Einzige bleiben, fürchte ich. Jetzt nehme ich nochmal auf den Mangel an Power Bezug, aber an Power vermissen lassen es die, ja, man muss es mittlerweile so sagen, Indie-Superstars von Tains DC zum Glück nicht. Starburster ist der Vorbote des am 23. August erscheinenden Albums Romance und jetzt seid ihr sicherlich anderer Meinung, aber der bläst mich mit seinem stoischen Groove und Grian Chattons mitreißenden Sprechgesang ziemlich weg. Da. Tatsächlich hatte ich mit dem für mich eher kraftlosen Skinty 4 zuletzt ja ein bisschen den Bezug zu den Iren verloren, aber nun haben sie mich wieder und euch wahrscheinlich verloren, wenn das so weitergeht.
Ja, ich finde, der Song ist 80% zu 100% ein Rap-Song, ein ganz normaler, und dann 20% ein unspektakulärer Indie-Song. Mehr ist es aber nicht.
Ich finde den sehr cool. Also dieser polternde Beat, dann diese Spaghetti-Western-Gitarre, dann kommt irgendwann dieses Break, wo er dann mal so ganz zärtlichen Gesang an den Tag legt. Also sehr cooler Song. Bin ich jetzt Team Max in dem Fall.
Okay.
Aber dein Herz gewinne ich mit der nächsten Referenz wieder, Philipp.
Who knows?
Ringo Starr von deinen Beatles hat zum Record Store Day eine neue EP mit 4 Songs aus der Feder von, jetzt gewinne ich auch den Uli, Four Non Blonde-Sängerin Linda Perry veröffentlicht. Ja. Doch warum sind das Indie-News? Ja, die Gitarre spielte niemand geringer als Strokes-Gitarrist Nick Valenci ein. Und auch wenn das Ergebnis dennoch eher belanglos klingt, gibt es mit You're Gonna Need Someone einen wahren Indie-Dance-Floor-Kracher zu entdecken, den man so eigentlich keinem der Beteiligten zugetraut hätte. Den fand ich echt cool.
Ja, fand ich auch gut.
Ich habe mir wirklich die ganze EP angehört, brav wie ich bin, nachdem ich auf der To-Do-Liste stand. Und das war jetzt für mich auch der Song, der wirklich so ein Strokes-Vibe versprüht mit dem Gitarrenspiel. Aber sehr lustig ist auch, ich glaube, der zweite Song, Adeline, das wie ein Adam Green-Song klingt. Habt ihr euch das mal angehört?
Nein, kenne ich gar nicht.
Nein,
also, ich habe es angehört, aber ich fand ihn relativ schlimm, weil der
ja, ich fand ihn auch schlimm, aber es
hat, Vocals hatte, ne?
Ja, aber es hat so einen typischen Adam Green Vibe irgendwie, also von der Melodieführung. Es klingt wie ein Ex-Beatle singt Adam Green Songs. Lustig.
Du meinst Ringo.
Ja.
Ich finde es hervorragend. Die Strokes plötzlich als Beatles und You Gotta Need Someone to Love, ja. Und der Ringo macht dauernd Peace-Zeichen im Video. Man kann ihm ja nicht böse sein. Macht Spaß.
Ja, nachzuhören auf unserer Playlist. Und damit beschließen wir die News für heute und gehen weiter zu den Album-Reviews mit einer kleinen Überraschung.
In the Album-Reviews.
Und wir sind bei den Reviews. Doch dieses Mal haben wir einen besonderen Gast, der uns unterstützt. Und zwar Raul vom Podcast Was mit Rock und Vinyl, den ich persönlich selbst sehr gerne höre und bei dem ich auch schon zu Gast war, um über The Queen Is Dead von den Smiths zu reden. Damals in eurer, angekündigt war es als 101. Folge und irgendwie habe ich es doch geschafft, in die Jubiläumsfolge mit der Zahl 100 zu kommen. Also die Ehre hätte nicht größer sein können, Raul. Wunderschön, dich hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen.
Servus,
ja,
Raul.
Freut mich. Ja. Ja, servus.
Gruß nach Köln.
Dankeschön, dass ich hier Gast sein darf. Ich denke mal, in bei euch im Süden wird es ein bisschen schöner sein als hier in Köln. Ich habe ja verstanden, Max, dass Bamberg wahrscheinlich einer der schönsten Plätze der Welt überhaupt ist, ne? Wie du mir, glaube ich, im Vorgespräch zu unserem Gastbeitrag mal erzählt hast. Aber in Köln kann man auch ganz gut leben, auch wenn wir keinen guten Fußball spielen, aber darüber möchte ich jetzt nicht reden. Ja, jedenfalls herzlichen Dank, dass ich bei euch hier zu Gast sein darf. Ich bin sehr stolz drauf.
Köln ist übrigens meine Lieblingsgroßstadt in Deutschland.
Ach nee, ernsthaft?
Doch. Oh. Ja.
Schön.
Ich bin auch Ende Mai, Anfang Juni wieder da auf einer Hochzeit, tatsächlich, in Köln. Ah. Und du hast völlig recht, Bamberg ist die schönste Stadt Deutschlands. Wir haben auch mal gut Basketball gespielt, leider auch nicht mehr. Aber heute hatten wir 26 Grad.
Toll. Ich bin beeindruckt. Mhm.
Raul, dein Name ist in diesem Podcast schon ein paar wenige Male gefallen in vergangenen Folgen. Aber was du im Gegenzug abziehst, du droppst uns ja in fast jeder zweiten Folge, weshalb ich dir auch an dieser Stelle nochmal mein Herz ausschütten muss und dir von ganzem Herzen danken muss, dass du unsere Fahne hochhältst zu jeder Zeit. Und deshalb wurde es höchste Zeit, dass du auch hier mal endlich zu Gast bist. Kurz zu deinem Podcast, Was mit Rock und Vinyl. Ich verstehe es als wöchentlichen Einstieg in ein Subthema der Musik, das im weitesten Sinne mit Rock oder Vinyl zu tun hat und teilweise sich auch so Mikrogenres erschließt, was ich immer am liebsten mag. Kannst du euer Mission Statement vielleicht nochmal zusammenfassen und die Leute vorwarnen, was sie erwartet?
Ja, unser Mission Statement. Ja, sehr schön. Also im Unterschied zu euch haben wir, ihr habt ja ein klares Profil, das haben wir leider nicht so klar. Also was heißt leider oder Gott sei Dank? Es kommt auch schon im Titel rüber, nämlich was mit Rock und Vinyl. Irgendwas halt, ne? Das kann halt sehr viel sein und insofern haben wir uns damit aber auf der anderen Seite auch ein großes, weites Spielfeld eröffnet, was wir in unserem tatsächlich, wie du eben sagtest, Max, wöchentlichen Podcast behandeln. Ich nehme eigentlich einfach ein paar Themen, die wir in den letzten Zeiten besprochen haben. Unter anderem mit Max von Love is Noise haben wir über The Smiths und The Queen is Dead geredet. Für uns beide eins der großartigsten Alben der 80er, mindestens, sage ich mal. Dann haben wir so Themen gehabt wie, das war ein typisches Raul-Thema, Monterey Pop. Ich bin großer Fan der 60er, 70er Rockmusik. Dann Late Night Tales, etwas über Protestsongs, etwas über zum Beispiel No Wave. Das ist sowas, was du eben meintest mit Subgenre. Beth Gibbons haben wir vor kurzem gehabt. Unsere aktuelle Folge beschäftigt sich mit dem Musikinstrument Fender Rhodes. Ich habe einmal eine Folge gemacht, nur über Jeff Buckley. Also ihr seht, es ist alles drin, alles und nicht, einmal hin, alles drin, so nach dem Motto. Und man weiß nie, was die Hörer erwarten kann. Und das macht es eben auch so spannend. Wir haben so zwei, ich würde mal sagen, Referenzpodcasts, an die wir uns anlehnen. Das eine ist der Historiker-Podcast von dem Richard Hemner und dem Herrn Meissner zum Thema Geschichten aus der Geschichte, die sich immer gegenüber sitzen und der eine beglückt den anderen mit einem Thema, das machen wir genauso, also alle anderen wissen nicht, welches Thema dann kommt. Und das zweite ist, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der Podcast von dem lieben Herrn Stephen Wilson und seinem Buddy Tim Bowness, englischer Podcast. Die haben einen Podcast, der heißt The Album Years, und die nehmen sich dann pro Folge einen ganzen Jahrgang vor und besprechen dort in diesem Jahrgang jeweils die für sie wichtigsten Alben. Und ich kenne zumindest 70-75% dann immer von den Sachen, die sie so besprechen. Und in diesem weiten Umfeld versuchen wir dann sozusagen für den deutschsprachigen Raum etwas Ähnliches anzubieten und das möglichst leichtfüßig daherkommend. Und ja, und das machen wir jetzt tatsächlich seit Mai 22.
Super cool, und ich habe wirklich auch schon einiges entdeckt über euch. In Erinnerung bleibt mir immer noch die Neuseeland-Folge, Rock aus Neuseeland, und die No Wave-Folge, da ich tatsächlich mich mit diesem Subgenre bis dato noch gar nicht so bewusst auseinandergesetzt hatte und da echt viel entdeckt habe, weil du eben auch da ein paar echte Nerds zur Seite hast. Wenn du dein Team vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen kannst.
Ach, das mache ich mit großer Freude. Ja, also ich habe den Stefan an meiner Seite. Er ist ein echter Franzose, also der Akzent ist kein Fake, wie einige meinten. Nein, das gibt wirklich. Ich wurde schon gefragt,
wow,
ist das echt?
Ein echter Franzose. Nein.
Ja, wirklich. Da, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das, als ich euch eure erste Folge, die ich von euch gehört habe, war die Math Rock Episode, und ich habe die beim auf einer Rennradtour angemacht und dachte mir, ja, das ist schon cool, aber dieser Gimmick hier, dieser Fake-Akzent, aber auf Dauer wird es doch sicherlich ermüdend, bis ich dann erst zur Hälfte der Folge gecheckt hatte, dass das echt ist. Also das klingt, hat mich an Harald Schmidt, die Harald Schmidt-Show erinnert, wo er die Französin hatte, die da in dem Werbespot mal "das prickelt in meinen Bauchnabel" so gesagt.
Madame Nathalie.
Wirklich genauso, ist die ganze Zeit einfach göttlich.
Ich hoffe, wenn Stefan das hört, dass er dann auch herzhaft lachen kann. Ja, nein, aber er ist tatsächlich echter und stolzer Franzose, und er bringt natürlich viele Themen mit rein, zum Beispiel Serge Gainsbourg, den er sehr verehrt, und was unser ganzen kulturellen Austausch, sage ich mal, nochmal vertieft und teilweise große Fragezeichen auf beiden Seiten dann aufruft. Wobei ich eigentlich nur sauer auf ihn bin, weil er tatsächlich immer noch kein Beatles-Fan ist. Aber das lässt sich leider Gottes ja nicht befehlen. Ne? So ist das leider. Nein, dann haben wir noch den Jim an unserer Seite, den unser absoluter Musik-Nerd. Es gibt nichts, was er nicht weiß. Wir hatten einen erweiterten Bekanntenkreis, und ich glaube, das letzte Mal zu ihm Kontakt vor 20 Jahren, und schon damals wusste ich, der hat einen riesen Plattensammlung, der weiß eigentlich einfach alles, und irgendwie habe ich mich dann getraut, ihn anzuschreiben, ob er tatsächlich nicht Bock hätte, bei uns mitzumachen, und da hat er sofort ja gesagt. Und das Tolle daran ist, bei euch, glaube ich, ist es ja eine ähnliche Konstellation, dass dann auch Stefan und Jim sich super gut verstanden haben, und das hat auf Anhieb geklappt. Und der vierte, das ist der Hank, auch ein Kölner, also ein Immi, wie die Kölner hier sagen, Eingewanderter, der kommt aus dem Ruhrpott, den ich über Facebook kennengelernt habe, weil er nämlich auch, wie einige unserer Hörer wissen, wir haben eine Signature-Band, das ist Ecstasy, und er war auch Fan, da habe ich ihn angeschrieben, und dann ist er auch bei unserem Podcast gelandet, und so sind wir vier als Team, ab und zu mal mit Gästen, wir ja auch, ne, zusammengekommen und arbeiten uns jede Woche durch die Musikgeschichte, ja.
Finde ich sehr schön. Und ich wusste bis vor 5 Minuten nicht, dass Stephen Wilson einen eigenen Podcast hat.
Ja, hat er tatsächlich. The Album Years, kann ich wärmstens empfehlen. Ja, wenn man so man muss ein bisschen Englisch können, ne? Und ich finde immer, der Stephen Wilson ist einer der absolut untypischsten Rockstars überhaupt. Der sieht eigentlich aus wie ein Englischlehrer. Aber
hallo?
Also okay. Hallo Max. das ist faszinierend, wenn man so ein bisschen wenn du so ein bisschen durch die Folgen scrollst, wirst du sehen, die können genauso kompetent, im Moment läuft das Jahr 1968, dritte Folge haben sie gerade veröffentlicht, bis 2000 gleich kompetent über die Jahre sprechen, und du sitzt und hörst dann mit offenen Ohren und denkst, wow, oh, da muss ich mal reinhören, kannte ich noch gar nicht und so.
Werde ich machen, okay.
Faszinierend.
Sehr cool.
Ja.
Du empfiehlst Stephen Wilson, wir empfehlen Was mit Rock und Vinyl. Und jetzt bin ich noch gespannt, welches Album du uns diesen Monat vielleicht empfehlen möchtest, Raul. Hast du was mitgebracht, was du unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen möchtest?
Ja, ich habe tatsächlich ein Album mitgebracht von einer oder auch einer unserer Lieblingsbands im Podcast. Das sind tatsächlich die Black Keys mit ihrem Album Ohio Players. Black Keys ist eigentlich für mich immer ein No-Brainer. Das heißt, ich kaufe mir jedes Album von ihnen auf Vinyl. Und also das Cover weiß ich nicht. Das hat mich schon richtig abgeschreckt. Ich muss sagen, es hebt bei mir Anspruch vielleicht auf das geschmackloseste Cover des Jahres. Also da könnte es schon ganz weit vorne liegen. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. So ein absolut, ja, schwarz-weiß dann auch noch. Naja, egal. Ich habe jedenfalls ihr letztes Album, das auch noch gar nicht so alt ist, das Dropout-Boogie-Album, noch gar nicht so richtig verdaut und musste mir noch überlegen, was ich eigentlich davon halte. Und schwupps, war dann tatsächlich noch schon das neue Album dann raus. Und also meine Begeisterung dafür ist sehr zurückhaltend. Es sind die gleichen, ich sag mal, ich nenne das immer Pop-Stampfer. Also es wird gestampft, das ist alles sehr poppig und mit einer netten Melodie drüber. Und irgendwie, ich wundere mich immer, haben die Black Keys überhaupt tatsächlich einen Schlagzeuger, sondern es klingt eigentlich eher seit ein paar Jahren eigentlich schon wie ein Drumcomputer. Und eigentlich das, was sie nach ihrem Meisterwerk für mich, Brothers aus dem Jahr 2010, gemacht haben, was sie also danach gemacht haben, dieses Schielen in die Pop-Ecke, ja. Und wir wollen Pop-Hits schreiben, wir wollen, dass die Leute auf der Straße unsere Songs nachsummen können. Das haben die jetzt wirklich an die Spitze geschrieben. Und Turn Blue hieß das Album 2014. Da haben sie die Pop-Formel für sich entdeckt, finde ich. Und die reiten sie jetzt auf dem aktuellen Album absolut zu Tode. Also wenn ich mir tatsächlich die Titel angucke, es gibt einen Song mit dem hochverehrten Beck, der dabei ist. Dann gibt es, glaube ich, auch zwei Rapper oder zumindest einen Rapper, der dabei ist. Dann findet man Sachen, also bei den guten Sachen, Songs, die man eigentlich schon besser von ihnen gehört hat. Zum Beispiel I Forgot to Be Your Lover. Das ist etwas, was ich meiner Frau auch regelmäßig sage. so einen ähnlichen Song gibt es auch schon auf Brothers. Nun sehr viel besser und auch die Zusammenarbeit mit Beck ist ganz in Ordnung, aber es gibt keinen einzigen Song, der mich auf dem Album wirklich umgehauen hat und meine Liebe zu den Black Keys, zu ihrem neuen Album ist sehr zurückhaltend. Das, womit sie angefangen haben, ich glaube, das war ja 2005, 2004, und als ich sie entdeckt habe, fand ich sie sehr viel besser als die berühmten White Stripes. Ich fand die Black Keys.
War dein letzter Auftritt bei uns.
Naja, dann ist es so, aber die White Stripes sind für mich sehr anstrengend. Ich formuliere es mal vorsichtig. Aber tatsächlich haben mit heftigem, starken, intensiven Blues davon haben sie sich immer mehr getrennt und auf dem aktuellen Album ist eigentlich der Blues komplett rausgewaschen und man sieht eigentlich, dass das alles nur Plastik ist, was dahinter ist. Insofern muss ich hier ganz offiziell und öffentlich machen, dass ich von dem neuen Black Keys Album Ohio Players sehr enttäuscht bin und das Cover hat mich eigentlich schon vorgewarnt und ich hatte recht gehabt, ja. Das ist mein kurzes Review zum neuen Black Keys Album.
Wer mag etwas entgegnen oder einstimmen? Philipp, du hast es ja auch gekauft beim Records, vor dem Record Store Day.
Ja, und ich finde.
Und hattest damals tatsächlich auch geschrieben, du hoffst, dass es besser als das Cover ausschaut.
Ja, und da hat sich eigentlich bewahrheitet, denn ich finde es als Bekennender für die Schiss dieser Bands eigentlich großartig, dass sich Auerbach und Carney hier zu ihrem ersten Best-of durchringen konnten, denn obwohl es neue Songs sind, vereint für mich das Album irgendwie all das, was den Blues-Rock dieser Band so exzellent macht, verpackt in ziemlich leichtfüßigen und verspielten Songs, in der eben alles zur Geltung kommt, was den beiden Unglimmer Twins aus Akron seit ihrem Debüt vor auch schon wieder 22 Jahren halt so einfällt. Und es ist eben, wie Roy, wie du schon sagst, das nicht bloß den Blues zu spielen, sondern auch den Soul und den Funk und den Pop und den Hard Rock und den Glam Rock und den Country und den Hip Hop und den Acid Rock und den Swamp Rock und das Beste der 60er, 70er und der 90er mit den Mitteln von heute.
Oi.
Ich finde es auch gut, dass die irgendwie hinter sich längst so eine Art, ja, Big Band-haftes Orchester haben, mit dem sie wirklich keine Spielwiese mehr nicht betreten können. Ich finde es gut, dass sie einfach tun, was ihnen Spaß macht, und das machen sie eigentlich ziemlich gut. Und sie zählen für mich nach wie vor zu diesen wenigen Bands, die immer eine gewisse Integrität ausstrahlen und immer Wert auf richtige Unabhängigkeit legen und die auch nach 20 Jahren und beständigen Alben-Output eigentlich nie merklich an Qualität eingebüßt haben. Im Gegenteil, ich halte Ohio Players sogar trotz des bockhässlichen Covers für das beste Album seit El Camino. Und das war für mich das große Meisterwerk. Übrigens, Noel Gallagher macht auch mit.
Dann ordne ich mich mal zwischen meine beiden Vorredner ein. Mir hat eigentlich diese partykompatible Vorab-Single Beautiful People schon gut gefallen, hat mich auch angenehm überrascht, weil ich die Band zuletzt eher so ein bisschen diese Zwei-Mann-Rumpel-Blues-Rock-Schublade abgelegt hatte, was jetzt nicht so ganz mein Ding ist. Und jetzt, da sie aber wieder Funk und Soul entdeckt haben und auch Hip-Hop versuchen und da ja auch etliche Gäste haben, die so einen gewissen kreativen Input hinzufügen, finde ich, dass die Platte sehr interessant geworden ist. Schon allein der Auftakt mit den ersten vier Songs finde ich grandios. Also das sind wirklich vier gute Lieder, die mich abgeholt haben, die mich mitgenommen haben. Allerdings kann die Band das Niveau meiner Meinung nach auf Albumlänge nicht ganz halten. Also schleichen sich dann schon auch so ein paar mediokre Filler ein, wie etwa das nach Schema F klingende Bluesrock, die Bluesrock-Blaupause Please Me Till I'm Satisfied oder das Riffmonster Live Till I Die, dem meiner Meinung nach einfach ein zündender Refrain fehlt. Am Schluss wird es dann wieder besser. Ich finde Redam and Weep mit diesen Surf-Gitarren oder Fever Tree, das so ein bisschen an die Red Hot Chili Peppers erinnert, sorgen dann für einen eigentlich gelungenen Abschluss. Und als Fazit würde ich sagen, um im Bild des ja schon angesprochenen Popo-Bowling-Covers zu bleiben, dass den Black Keys mit der Platte vielleicht nicht unbedingt ein Strike gelungen ist, aber zumindest ein sehr beachtlicher Spare. Und mein Lieblingsalbum von der Band bleibt allerdings nach wie vor Brothers.
Okay, dann quetsche ich mich jetzt noch in die schmale Lücke zwischen Philipp und Uli. Ohio Players ist zuvorderst ein Black Keys-Album, womit Überraschungen von den mäßigen und ungeschickt eingewobenen Hip-Hop-Features mal abgesehen schon mal ausgeschlossen sind. Gleichzeitig ist es bis Track 10 eins ihrer besten für mich und hält in puncto Catchiness, Spielfreude und Songwriting mühelos mit Glanztaten wie El Camino oder Brothers mit. Der Vorsatz, den sie hatten, mehr Pop zu wagen und Spaß zu haben, der lässt sich auch im recht engen Korsett ihres Bluesrocks gelungen in die Tat umsetzen. Doch gerade als man sich noch über den Besuch von Lieblings-Weirdo Beck gefreut hatte, setzt mit dem lieblos angehängten Verse von Juicy J in Paper Crown plötzlich eine unnötige Durststrecke ein. Live Till I Die ist selbst für eine der Intellektualität unverdächtige Band zu doof und Redam and Weep sowie Fever Tree gefallen mir nicht so gut wie Uli, sondern sind für mich bestenfalls Queens of the Stone Age B-Seiten-Niveau. Und während einen der Closer Every Time You Leave dann gerade wieder versöhnt, denkt man sich, ach, 11 Songs hätten es doch auch getan. Aber dennoch eine richtige Empfehlung von mir im Kontext dieser Band. Und dann würde ich gleich weitermachen mit Ketka und ihrem neuen Album Gute Laune, ungerecht verteilt. Musik kann nichts ändern, sagte Markus Wibusch unlängst beim Konzert in Erlangen. Wenn man sich die Weltgeschichte anschaut und den Hass- und Sündenpfuhl, zu dem die sozialen Medien mittlerweile degeneriert sind, dann könnte man mit viel bösem Willen aber auch den befindlichkeitsfixierten Aufstand wiedererkennen, den er einst im Taxi weinend postuliert hatte. Doch damals, 2002, ging Mark Zuckerberg noch zur Highschool und hörte sicherlich nicht du und wie viel von deinen Freunden. Dass das Haltung zeigen wiederum ein Urreflex der Hamburger bleibt, das merkt man gleich im Opener mit dem Namen auch für mich sechste Stunde, wo sie angesichts multipolarer Krisen nun erstmals zu verzweifeln scheinen, wenn auch Wibusch seiner Rolle als Gewissen der Indie-Nation zwischen Netflix und Abendbrot nicht mehr gerecht werden will, während Menschen in Dresden die Kinderleichen an europäischen Stränden mit Absaufenrufen anfeuern. Würde am Ende nicht noch ein Bengalo in der dunklen Nacht leuchten, man müsste Ketka erstmals Defätismus unterstellen. Dass sie nicht aus ihrer Haut können, stellt der Rest ihres neuen Albums Gute Laune, ungerecht verteilt zum Glück gewohnt, weise und tiefschürfend unter Beweis. Vom Alltagsrassismus im kompromisslos rockenden Grower München über Cancel Culture bis hin zum Hadern mit dem Elterndasein in Rügen gibt es weiterhin kein heißes Eisen, das Wiebusch nicht mit abgrundtiefer Empathie zu melancholischen Poprock-Klängen verhandeln kann. Apropos Pop, das ungeübte Ohr mag über weite Strecken dieses Albums mittlerweile instrumental kaum noch einen Unterschied zu den Max Giesingers dieser Welt wahrnehmen, doch offenbaren sich beim genauen Hinhören auch regelmäßig gezielt gesetzte harmonische Brüche in den ausgefeilten, sich mal mit Streichern, mal Post-Rock-Gitarren aufschwingenden Arrangements. Und dann ist da ja noch Kanye in Bayreuth, der erste echte Hip-Hop-Song, den Ketka je gemacht haben. Ein Experiment, das eigentlich grandios schiefgehen muss, wie bei Chili Gonzales, der vor wenigen Wochen zum exakt gleichen Thema Fuck Wagner rappte. Stattdessen ein fucking Banger. Und das sage ich nicht nur, weil ich den besungenen grünen Hügel mit 15 Mal nachts betrunken auf einem Bürostuhl runtergefahren bin. Wie differenziert und dennoch meinungsstark Wiebusch hier beiden Seiten der Cancel-Culture-Debatte den Spiegel vorhält und in der Coda dann eindrucksvoll mit einem Beispiel verknüpft, wozu Antisemitismus führen kann, das verdient eigentlich Literaturpreise. So füllen Ketka weiterhin mit altlinkem Wertefundament und augenzwinkerndem Sloganeering die Lücke, die Tokotronic mit ihrem inhaltlichen Rückzug in den Biedermeier des Ungefähren hinterlassen haben, während wir Konfirmisten nur mit den Händen eines Tanzbären vom Balkon gegenüber applaudieren können, all ihr Pflegerinnen of the world unite, unite and take over. Zusammenbringen, das kann Musik, ergänzt Wiebusch beim Konzert und erntet tosenden Beifall, denn diese Band verdient Applaus. Philipp.
Ja, sag du. Es ist immer noch ein unverarbeiteter Skandal und ein dunkler Fleck auf der ansonsten kokainweißen Weste dieses Podcasts, dass in Folge 10 beim Album Battle of the Bands du und wie viele von deinen Freunden als Sieger über das Libertines-Debüt Up the Bracket vom Platz ging. Eine, wie ich finde, historische Fehleinschätzung von zwei meiner Kollegen, die sonst eigentlich schon ein wenig Ahnung von Musik haben. Aber ist doch schön, dass wir heute wieder beide Bands im Angebot haben. Die zweite kommt nachher noch. Und ich könnte Ketka heute höchstens vorwerfen, dass sich Form und Inhalt manchmal beißen. Ich wünsche mir bisweilen einfach, dass die Musik mehr wäre als die Hintergrundbeschallung für Wiebuschs genialische Texte. Ein wenig mehr Dynamik und ein wenig mehr Punk und alles wäre perfekt. Doch das ist Kritik auf dem höchsten Qualitätslevel des deutschsprachigen Indie-Rocks. Diese Stellung zementieren Ketka mit diesem sehr guten und sehr wichtigen Album in Zeiten der unguten Laune.
Was war denn das für eine seltsame Phase?
Weil jetzt der Uli kommt.
Dann sage ich auch was dazu. Gut, mit ihrem neuen Album beweisen Ketka einmal mehr, dass sie nichts an gesellschaftlicher Relevanz eingebüßt haben und zweifellos zu den wichtigsten deutschsprachigen Bands, oh bitte, ich bin ganz kurz eingeschlafen, um Markus Wiebusch zu zitieren, Schluss mit dem Quatsch. Als Max mich gebeten hat, bei den ausführlichen Rezensionen statt Vampire Weekend Ketka übernehmen zu dürfen, weil er sie in diesem Fall einfach nicht kurz fassen könne, war mir eigentlich schon klar, dass zu diesem Meisterwerk spätestens jetzt alles gesagt ist. Darum von meiner Seite nur noch ganz kurz und knapp. Das beste und stimmigste Ketka-Album seit dem Debüt, Du und wo viel von deinen Freunden, von Philipp schon angesprochen, war sehr schlaue, manchmal kryptische, oft poetische und stets politisch korrekte, aber nie plump plakative Texte einfach in großartige Musik verpackt wurden. Die ganz spezielle Ketka-Melancholie trifft auf mitreißende Alltagshymnen und die bislang wohl ausgefeiltesten Arrangements, in denen sogar Platz ist für Bläser, Streicher und Synthis. Ausfälle gibt's keine. Herausragend sind für mich, auch für mich sechste Stunde, Doug and Florence, Rügen, Kenya in Bayreuth, Einkaufen in Zeiten des Krieges und ein Brief meines 20-jährigen Ichs. Also fast die ganze Platte. Und Sie haben recht, nicht alle in Hamburg wollen zum König der Löwen. Vor allem nicht, wenn man auch zu einem Ketka-Konzert könnte.
Danke, Uli. Ja, anders als bei den Black Keys habe ich dich noch nie was zu Ketka sagen hören, Raul. Deshalb bin ich umso gespannter, wie dir diese Platte gemundet hat oder
auch. Ja, das ist sehr lieb, danke. Max, also ich bin ja auch Fan von deutschem Indie-Rock und ich halte Ketka neben Blumenfeld für eine der wichtigsten und ich weiß noch, Philipp Boer and the Voodoo Club, ich weiß nicht, wer die von euch noch kennt, die sind ein bisschen früher aus den 80ern, ja, die fand ich auch ganz großartig. Also die gute deutsche Indie-Rock Rockbands, die sich dann auch über Jahre oder Jahrzehnte gehalten haben, sind, glaube ich, eher selten in diesem Land. Und auf jeden Fall gehören auch Ketka dazu. Allerdings, ich war nie der größte Fan. Ich habe auch lange immer über die Texte nachdenken müssen und habe sie auch dann nicht ganz verstanden. Aber die ersten beiden Alben aus dem Jahr 2002 und 2005 haben wir eben schon mehrmals genannt. Du und wie viel von deinen Freunden und von Spatzen und Tauben, Dächern und Händen waren auf jeden Fall stilprägend und einer der ersten Rockhöhepunkte aus deutscher Sicht, denke ich mal, für dieses Jahrhundert, darf man ja schon sagen. Aber jetzt im Jahr 2024 denke ich eher, wer braucht heutzutage noch, also Ketka ist genauso wichtig oder unwichtig wie ein neues YouTube-Album oder sonst wie. Insofern ist meine Begeisterung auch ähnlich wie bei Black Keys eher zurückhaltend. Und es hat dann tatsächlich komplett bei mir aufgehört, als einige Songs oder die Art und Weise zu singen, ich sag mal ganz vorsichtig Deutsch-Rap oder eher Richtung Kraftklub, die kennt man vielleicht da dann auch eher diese Assoziation, da hat es bei mir komplett aufgehört. Also insofern, ich brauche Ketka nicht mehr im Jahr 2024 und deswegen bin ich eher in meiner Kritik, auch wie eben bei den Black Keys doch, eher zurückhaltend begeisternd, sage ich es mal so.
Ja, schon dreist, dass du hier Gast bist und uns dann solche Knüppel zwischen die Beine schmeißt.
Es tut mir leid.
Den lachen wir nicht weiter.
Die White Stripes gekillt erst, jetzt Ketka, was kommt noch?
Ich verrate nichts.
Nein, dieser Podcast lebt doch vom Streit. Ich bin mal gespannt, ob das beim nächsten Album so weitergeht, Uli.
Ja, ich habe ja schon angedeutet, dass ich eigentlich Ketka übernommen hätte, die dann du gern gemacht hast. War mir dann auch nicht unrecht, weil ich mich dafür mit Vampire Weekend beschäftigen durfte und ihrem neuen Album Only God Was Above Us. Ja, eine Platte mit der defetistischen Zeile Fuck the World zu beginnen, hätte man in diesem Veröffentlichungsmonat wohl eher den Libertines als Vampire Weekend zugetraut. Aber auch die New Yorker präsentieren sich nach knapp fünfjähriger Schaffenspause immerhin auf Only God Was Above Us, das sich als eine Art Konzeptalbum über den Big Apple versteht, auf Krawall gebürstet und haben die Lust am Lärm und an der Destruktion entdeckt. Natürlich sind Vampire Weekend jetzt nicht plötzlich die neuen Sonic Youth geworden, doch wartet nahezu jeder der textlich oft erstaunlich resignativen Songs mit überraschenden Widerhaken und einer Fülle an Effekten, Störgeräuschen und schrägen Instrumentaleinlagen auf, die den verspielt verspulten Artpop des Trios vor der Wohlklangfalle bewahren. Schon besagter Opener Ice Cream Piano, der textlich den alten Down by Law Gag recycelt, beginnt als reduzierte Lo-Fi-Klavierballade, um plötzlich Fahrt aufzunehmen und zu einem mitreißenden Indie-Rocker mit galoppierendem Schlagzeug und finaler Streicherextase zu mutieren. Das beschwingte, jazzig angehauchte Classical erinnert am ehesten an die von Afrobeat und Weltmusikeinflüssen geprägten Anfangstage der Band, ehe ein freidrehendes Saxophon und atonale Klavierkaskaden den Pop-Appeal konterkarieren. Auch das balladeske Capricorn, wie alle Songs getragen von Ezra Koenigs samtweicher Stimme, wird plötzlich von Dissonanzen torpediert. Das experimentelle Connect-Pendel zwischen schwägerischen Background-Chören, exzessiven Klaviergeklimper und pulsierenden Beats und Loops. Prep-School-Gangsters vereint filigranes Gitarrenspiel, Klaviertupfer und elegische Streicher. Das orchestrale The Surfer lebt von seiner fast filmmusikalischen Stimmung. Die Abtempo-Nummer Gen X Cops atmet den NYC-Spirit der Strokes und könnte mit ihrem eingängigen Refrain ein Hit sein, wenn sie das nur wollen würde. Mary Boone mit Hip-Hop-Beats und Kirchenchor und das atmosphärische Prafter bereiten die Bühne für das fast achtmündige Hope, das seine eigentlich gar nicht so hoffnungsvolle Message in eine kirchentagskompatible Melodie verpackt. Es braucht zugegebenermaßen ein bisschen Zeit und Hingabe, um Only God Was Above Us mit all seiner Liebe zum Detail und der Fülle an verqueren Ideen zu entschlüsseln, aber wie ich finde, die Mühe lohnt sich. Selten hat eine Band der Welt so charmant den Mittelfinger gezeigt.
Vampire Weekend haben das Kunststück vollbracht, jedem der beiden vergangenen Jahrzehnte mit einem wegweisenden Album ihren Stempel aufzudrücken. Das Problem war, dass sie trotz ihrer eher spärlichen Produktivität auf dem jeweiligen Nachfolger die Qualitätskontrolle haben schleifen lassen. Und so folgte auf das brillante Debüt der nur in Teilen überzeugende Nachfolger Contra und auf Modern Vampires das hoffnungslos überfrachtete Father of the Bride. Der Sinuskurve der New Yorker folgend ist mit Only God Was Above Us nun also wieder ein Highlight fällig und bis auf wenige Ausnahmen liefern sie tatsächlich. Der ekstatische Opener Ice Cream Piano lässt nicht nur die Streicher jubilieren, Classical, Capricorn und Hope sind opulente Balladen mit verstörenden Zwischentönen, wie nur diese Band sie über die Ziellinie befördern kann. Prep School Dancers atmet den Geist des Debüts und die Highlights Gen X Cops und Mary Boone mit seinen Tribal Beats, Piano-Kaskaden und verwunschenen Chören denken Popmusik mal wieder neu. Wenn dazwischen nicht Connect, The Surfer und Prafter stellenweise atonal auf der Suche nach einer bleibenden Melodie herumirrlichtern würden, könnte man gar von Vampire Weekends bestem Album sprechen. Doch so bleibt es immerhin ein sehr, sehr gutes.
Vampire Weekend ist für mich auch so eine Band, die zumindest ja bei mir in wohlmeinende Vergessenheit geriet und hier jetzt wieder mit dem Album auftaucht, ist umso mehr verzückt, weil es ideenreicher nicht rüberkommen könnte. Das macht streckenweise Laune, ist stellenweise auch etwas irrlichternd und überladen. Überzeugt mich aber insgesamt weit mehr als der doch sehr banal dahin poppende Vorgänger Father of the Bride. Und wenn der Platte 2024, wie Uli schon sagte, mit einem bittersüß gesungenen Fuck the World beginnt, kann sie ja sowieso nicht ganz übel sein.
Okay.
Raul, ja. Ich muss dich immer nach deiner Vorgeschichte mit der Band noch fragen, weil ich sie in dem Fall auch nicht kenne.
Habe ich ein Aussageverweigerungsrecht?
Schäme dich nicht, lass alles raus. Okay.
Ich konnte mit Vampire Weekend noch nie etwas anfangen. Ich fand sie immer, also das ist auch für mich kein Rock, sondern der klassische Begriff, klassische Definition von Indie-Pop, würde ich erstmal sagen. Ich habe ja jetzt auf dem neuen Album auch nochmal gehört, also ich, nach sowas wie Gitarre oder verzerrte Gitarre musste ich deutlich hinhören und Uli hat eben was gesagt von Dissonanz, Destruktion und Atonalität oder so etwas. Dann haben wir wahrscheinlich irgendwie die verschiedenen Alben gehört. Ich fand es sehr gefällig, sehr poppig, extrem harmlos, aber auf der anderen Seite, ich muss gestehen, ich bin kein Fan dieser Band. Ich kann sie nicht richtig und fair beurteilen. Deswegen war das durchaus ernst gemeint mit meinem Aussageverweigerungsrecht. Ich kann die Band ganz offensichtlich nicht richtig einschätzen, aber mir haben sie noch nie was gegeben und ich habe mir wirklich Mühe gegeben in den letzten 3 Tagen. Aber da ist nicht großartig was passiert. Ich fand 2, 3 Stücke, die waren etwas experimenteller angelegt. Das habe ich dann auch erkannt. Aber das war es dann auch. Also insofern, spiele meine Rolle hier weiter als Advocatus Diaboli oder sowas.
Sorry. Eine Chance hast du ja noch.
No worries. Ich werde später selbst noch von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen müssen. Insofern, I feel you. Nur, da muss ich dich fragen, wie ist denn eigentlich deine Beziehung zu Paul Simon? Der ja immer wieder mit, oder Vampire Weekend werden vielmehr immer mit ihm verglichen.
Nein, ernsthaft? Ah.
Ja.
Okay, da muss ich erstmal überlegen, Paul Simon. Ich halte Paul Simon für einer der großartigsten Singer-Songwriter der 60er, der einem Paul McCartney oder auch einem Brian Wilson nichts nachstand und auch seine frühen Solo-Alben ganz hervorragend. Der war mir immer ein bisschen zu jammernd und zu traurig und zu pessimistisch und aber er hat ganz brillante, also The Boxer zum Beispiel von Simon & Garfunkel, für mich einer der größten Songs aller Zeiten.
Dito.
Insofern, danke, muss ich erstmal die Verbindung zu Vampire Weekend höre ich jetzt nicht.
Ich glaube dann eher die 80er Jahre oder
Grace. Ja, diese afrikanischen Einflüsse, diese Afrobeat-Einflüsse vom ersten Vampire Weekend-Album.
Jetzt verstehe ich das Graceland und so, ja, okay, ja. Gut, ich höre mir das Album nochmal neu an mit diesem Hintergrund. Ja, okay, das könnte eventuell sein. Die haben auch so ein bisschen was in die Richtung geht. Gut, guter Hinweis, ja. Bin ich bisher nicht drauf gekommen, aber werde ich mir nochmal genauer anhören. Können wir uns darauf einigen?
Da einigen wir uns drauf. Und Philipp, vielleicht bringst du uns jetzt noch alle zusammen.
Ein Konsensalbum brauchen wir noch heute.
Hoffen wir es. Ich fand ja schon immer, dass im Westen nichts Neues längst nicht so poetisch klingt wie All Quiet on the Western Front. Eines der wenigen Beispiele, bei denen der Titel für den ausländischen Markt besser ist als das Original. Im Übrigen Grüße an die dümmsten deutschen Verleihtitel wie Beim Sterben ist jeder der Erste oder Zwei glorreiche Halunken oder Agent 00 Nix. Aber zurück zu den Fronten, denen zwischen P. Doherty und Carl Barat. Die sind inzwischen geklärt, ach was, gar nicht mehr vorhanden. Das besagt schon der Titel des erst vierten Albums in der auch schon wieder 27 Jahre alten Bandgeschichte der Libertines. All Quiet on the Eastern Esplanade ist das Album, dass dieser einstigen No Future Band eine gar glorreiche Zukunft verspricht, wenn sie denn nur wollen. Das Album ist Werkschau und Vorschau. Man sieht sich selber und andere auch. Man verleiht dem schiefen Trademark-Sound der Band neue Nuancen und scheut sich nicht mal mehr vor Pomp und Streichern und Glockengeläut. Das alles klingt aber längst noch nicht saturiert, auch wenn man sich fragt, ob so mancher Liberty nicht irgendwann mal satt sein sollte. Die Wandlung von Pete Doherty vom dürren Heroinsorgenkind zum dicken Hamburger Schlemmermaul mutet zwar trotzdem gesünder und in sich stimmiger an, als man meinen könnte, denn im Grunde braucht dieser jetzt grau melierte Mitvierziger die Drogen nicht und hat sie nie gebraucht, um stilbewusst neben der Spur zu sein und seine kaputte Neo-Dandy-Lyrik an den Mann nebst Frau zu bringen. Er hat einfach die Nadel gegen Nadelstreifen und die Crackpfeife gegen Crooner-Coolness getauscht. Und Katie, es schmeckt ihm. Ein Stück wie Merry Old England hätten sich die Libertines früher gar nicht getraut, ob des ganzen Orchesters und der Chöre, ebenso wenig wie inhaltlich einen derart trockenen und garstigen politischen Kommentar abzugeben. Songs wie Baron's Claw sind nicht meins, ich mag diesen Arctic Monkeys Bar Jazz halt nicht, auch wenn ihn Pete ganz offensichtlich sehr genießt. Dafür reißen es dann Oh Shit, die Vorab-Single Run 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 oder Be Young wieder raus. Und das nicht, weil die Libertines uns diese oldschooligen, ständig umzukippen drohenden Garagenkracher schuldig wären. Nein, einfach weil sie Lust drauf haben und weil sie es können und es sich verdammt gut anfühlt. Womit sich dieses Album als erster und absolut hörenswerter Schritt in eine, wie die Visions schreibt, künstlerisch fruchtbare Alterskarriere der Band erweisen könnte. Mich würde es jedenfalls freuen, denn ich würde gerne mit den Libertines alt werden.
Uli, magst du?
Mag ich. Also dass Pete Doherty seine Ex Amy Winehouse jetzt schon um 13 Jahre überlebt hat, war
damals
unbedingt zu erwarten gewesen. Bitte?
Hätte ich auch nicht gedacht.
Aber es scheint, als habe der ewige Junkie jetzt doch noch rechtzeitig die Kurve gekriegt, seit er in seiner Wahlheimat Frankreich der neuen Gattin zuliebe von Heroin und Crack auf Baguette und Camembert umgestiegen ist. Und zwar sieht der 45er jetzt aus wie ein adipöser Dandy und leidet an Diabetes. Aber eine Metamorphose vom ausgemergelten Drogenwrack zum asketischen Gesundheitsapostel wäre jetzt wohl doch des Guten zu viel gewesen. Aber dass Pete Doherty auch ohne verbotene Substanzen und wilde Exzesse grandiose Musik machen kann, finde ich, beweist dieses Album. Zusammen mit seinem kongenialen Kumpel Carl Barrett zaubert der charismatische Sänger nach langer Pause neben, Philipp hat es erwähnt, pubkompatiblen Schrammelrock-Hymnen wie Run Run Run, Oh Shit oder Be Young auch perfekte Britpop-Hits wie Mustangs oder Shiver, die elegische Ballade Man with a Melody, die melodramatische Migranten-Ode Merry Old England, auch schon angesprochen, und den orchestralen Spaghetti-Western-Track Night of the Hunter aus dem Stetson. Ja, hätte doch auch die arme Amy rechtzeitig den Käse entdeckt.
Der brauchte kurz. Über Up the Bracket haben wir in Folge 10 viel geredet und das Debüt bleibt auch objektiv das beste Album dieser Band. Ich betone aber objektiv, die selbstbetitelte danach hatte noch Hits, aber noch mehr Filler. Und ich war auch kein ausgewiesener Fan des ersten Comebacks Anthems for Doomed Youth, dessen Songs mir stellenweise wie skizzenhafte Demos erschienen, für die man sogar zu faul war, die E-Gitarre einzustöpseln. Und nun das hier. Die cleane, aufgeräumte Version einer Band, die einst nur von Fixer-Gummibändern zusammengehalten wurde. Können die Libertines, für die das Chaos die Raison d'être schien, so überhaupt funktionieren? Prächtig sogar. Vom Detailreichtum der Arrangements, Chöre, Streicher, Jazz, Trompeten, der Präzision der Performances, eine Phrase, die ich nie im Kontext dieser Band von mir zu geben geglaubt hätte. Man hört sich da nur mal Barrett und Doherty's Stimme in der Ballade Man with the Melody an. Und bis hin zum Songwriting ist All Quiet on the Eastern Esplanade ganz subjektiv mein liebstes Album dieser Band geworden. Eher Banales wie Run 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 oder Selbstzitate wie Oh Shit funktionieren auf einer tieferen Ebene, dem Dancefloor nämlich trotzdem. Mein Fazit also, the lads are alright. So Raul, jetzt muss...
Hilfe, ich muss jetzt ins Bett. Ich wollte erstmal kurz fragen, eine kurze Anmerkung nur, Philipp, West nichts Neues ist der Originaltitel dieses Buches, ne?
Genau.
Eben, den ich schlichtweg genial finde. Die Übersetzung im Englischen gibt ja die Banalität dieses Titels. Das kriege ich ja gar nicht wieder. Also,
ja, ich sagte ja poetisch. Poetischer klingt der. All Quiet on the Western Front,
okay.
Ist poetischer wie der banale deutsche Titel. Der ja banal sein
soll. Ach so. Genau, okay, alles klar. Okay, damit fängt es schon an.
Der Literaturpodcast. Nein, ich wollte auch Remark-Fans unter uns, gerne.
Ja, nein, Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, dass ich, alles dass ich, ich mit Libertines auch nie irgendwie großartig was anfangen konnte. Stefan ist großer Fan von Out the Bracket. Das haben wir, glaube ich, auch mal in unserem YouTube-Kanal länger besprochen. Ich habe dann tatsächlich auch immer an den richtigen Stellen genickt, aber ich kann es euch nicht genau erklären, warum tatsächlich diese Band mich nie großartig gefixt hat. Aber ich kann diese Faszination, das waren ja die goldenen 2000er, ne? Als die Strokes kamen und viele spannende Bands, und da waren die Libertines eins davon. Das hatte noch eine gewisse Ära, und jetzt war ich erstmal total baff und hielt das Album teilweise streckenweise für Pop. Das ist normaler Popmusik mit einem ohne Biss, ja, ohne, also ist bei mir auch nichts Großartiges hängen geblieben. Also so wird eine Band kommerziell, wie auf diesem Album, so klingt eine Band, die es wissen will. Ich weiß, auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob wir dieses Album gebraucht hätten, aber wenn jetzt ihr Experten sagt, das ist vielleicht sogar eins ihrer besten Alben oder sogar das beste Album, dann muss ich an dieser Stelle zurückstehen und sagen, eventuell habe ich die Message dann nicht verstanden, aber hier habe ich das gleiche Problem wie eben auch schon. Es gibt Bands, die hier mir von Anfang an nichts gesagt haben, und ich habe keinen Zugang gefunden, dass ich wahrscheinlich auch nicht kompetent genug bin, um hier irgendwas dann auszusagen. Ich habe versucht, vorurteilsfrei das zu hören und war teilweise baff, dass ich dachte, das können doch jetzt nicht die Libertines sein. Insofern, ich wiederhole mehr oder minder das, was ich jetzt die ganze Sendung schon gemacht habe. Also das Album hat mir leider Gottes auch nicht gut gefallen. Also von den ganzen Alben, die wir bisher besprochen haben, muss ich dann tatsächlich euch recht geben, hat mir das Black Keys Album am besten gefallen.
Aber vielleicht bist du auch einfach nur der einzig Kompetente in dieser Runde, Raul.
Was auch gut sein kann, ja.
Nein, ohne Spott. Aber nachdem du jetzt so viel Negativität hier ausgeschüttet hast, wird mich doch mal interessieren. Wir haben ja unsere kleine Subrubrik hier noch, kurz und gut. Und gab's in den letzten Wochen ein Album, das dich denn überzeugt hat, Neues?
Ich muss schon wieder lachen. Ja, ich bin ein großer Fan der Band Elbow. Ich finde die Elbow einer der besten, spannendsten Bands. Gut, es ist so Adult Pop Rock oder so. Ich glaube, das in die Szene denen zuzuordnen wird eher schwierig. Sie haben Anfang der 2000er angefangen, standen immer irgendwie im Schatten von Coldplay und Co. Meiner Ansicht nach so unrecht. Ich halte das für eine ganz tolle, geniale Band. War sehr gespannt auf ihr neues Album. Das heißt nämlich Audio Vertigo, Max, wenn du das noch nicht wissen solltest. So heißt das Album nämlich. Und es ist sehr bombastisch. Es ist mir ein Tick zu laut. Also ich finde es gerade spannend, wenn man diese berühmten Leise- und Lautunterschiede hat, und wenn man so ein bisschen Dimensionen reinbringt in den Song oder in die Songstruktur. Das Album ist sehr pathetisch, sehr dick produziert. Insofern ist es ganz okay. Es ist tatsächlich meiner Ansicht nach auch nicht ihr bestes Album, aber trotzdem kann ich es als Elbow-Fan natürlich empfehlen und wünsche der Band noch eine große, lange Karriere, und ich hoffe, sie kommen mal bei uns zum Kaffee trinken vorbei. Das würde mich doch sehr freuen.
Das wünsche ich euch auch. Uli, was hast du?
Ich habe das mal gar nichts.
Hast du noch
Nein,
was auf Lager?
Ich musste so viel hören jeden Monat, dass ich nichts mehr, also habe ich viele alte Sachen gehört und nichts Neues mehr entdeckt. Sorry, überlasse dem Philipp die Bühne.
Aber der hat auch nichts.
Doch, ich habe noch was. Und ich muss sagen, langsam macht mir dieser Jungspund Andrew Watt richtig Angst. Erst Ozzy, dann Iggy, dann die Stones und jetzt Pearl Jam. Dieser junge Produzentenhüpfer holt echt das Bestmögliche aus diesen ganzen alten Säcken raus und schafft es bei Pearl Jam mit ihrem 12. Studioalbum Dark Matter fast am besten. Es genügen schon die ersten 3 Songs auf dieser wirklich kraftstrotzenden Platte, um sie zur stärksten zu küren, die Band seit Binaural geschaffen hat. Und das ist auch verdammt nochmal schon 24 Jahre her. Gitarre und Drums sind so wuchtig, als hätte es Backspacer und Lightning Bolt nie gegeben, und auch so manches verkorkste Solo-Missgeschick von Eddie Vedder. Stattdessen zeigen sich Pearl Jam hier nochmal richtig willentlich stark, zeigen nochmal richtig Zähne und ja, das sind noch lange nicht die dritten. Also, why go?
Hast du mich fast als Nicht-Grunger angefasst? Werde ich mir nochmal anhören. Ich hatte natürlich wie immer Zeit, ich hatte noch Ferien vor ein paar Wochen, deshalb habe ich ein paar mehr. Zunächst das neue Cloud Nothings Album Final Summer, das mit den großen Hooks zwar etwas geizt, aber dafür wieder kraftvoller und weniger Lo-Fi rockt als zuletzt. Dylan Baldy bleibt unfehlbar, wenn es um bratzend punkigen Indie-Rock mit 90s-Touch geht. Für die zarter Beseiteten unter euch, die wie ich jede Nacht vor dem Einschlafen auf einen Surprise-Album-Drop von Bon Iver warten, empfehle ich außerdem als Methadon Collapse List von Novo Amor, das tatsächlich klingt, als hätte Justin Vernon zwischen der Self-Titled und 22 A Million noch ein nicht ganz so geniales Album eingeschoben. Sein Zweck erfüllt es dennoch. Und zum Schluss noch etwas auf die Fresse. Frail Body aus Illinois und Glassing aus Austin eint, dass ihr brachialer Sound auch Spuren von Melodien enthalten kann. Bei ersteren geht das knüppelhart in Richtung Screamo bzw. des Sub-Sub-Genres Emo-Violence und spitzt bisweilen gar in den Grindcore, während letztere ein wenig atmosphärischer im Post-Metal-Wildern gehen. Wem das Wetter jetzt bereits wieder zu schön ist, der kann es sich hier auf jeden Fall gründlich verhageln lassen. Und damit haben wir die Reviews für heute abgeschlossen. Und Raul, ich danke dir nochmal ganz lieb, dass du hier ein bisschen Feuer reingebracht hast.
War sehr schön, ja.
Ja, lieben.
In unsere bräsigen Einheitsmeinungsbrei.
Ja, lieben Dank. Ich habe mich sehr gefreut, bei euch Gast sein zu dürfen. Und wer weiß, man hört sich ja vielleicht dann hier und da noch einmal, ne? Mal gucken.
Wir hören uns eh jede Woche, also ja, euch zumindest.
Das stimmt, ja. Dito, ja.
Was mit Rock und Vinyl findet ihr auch in den Shownotes verlinkt. Gebt dem eine Chance. Danke, Raul, und bis bald.
Danke. Ciao, ciao.
Tschüss.
The good old days. Wir feiern wieder Geburtstag mit einer ganz besonderen Dame der Geschichte des Rock'n'Roll, Philipp.
Die drei besten Grunge-Alben aller Zeiten sind Nevermind, Dirt und Live Through This, sage ich. Gut, aber wie definiert man gut? Vor allem, indem ich mir den Stern anschaue, unter dem ein Album steht. Und ist es da nicht lustig, dass unter den drei genannten Platten das Meisterwerk von Hole die tragischsten unmittelbaren Begleitumstände hatte? Weil ich merke, eine Woche vor Album-Release ist Nomen Est Omen von Live Through This Courtney Love's Ehemann, ein gewisser Kurt Cobain mit 27 Jahren, in Seattle gestorben und zwei Monate nach dem Album-Release ist Bassistin Kristen Pfaff an einer Überdosis gestorben, mit 27 in Seattle, versteht sich. Nein, Cobain hat die Songs auf diesem Album nicht geschrieben, weder in großen noch in weiten Teilen, denn, Zitat Courtney, dann wäre es besser geworden. Sein Einfluss auf das Songwriting, dieser Frontfrau, dieser seiner Frontfrau, bleibt aber unbestritten. Und sein eigentlich nicht mehr wahrnehmbarer Gesang bei den Backing-Vocals vieler Stücke auch. Was aber macht Live Through This am 12. April 94 bei Geffen als zweites Album von Hole und übrigens gemixt von Jay Meskis auch noch 30 Jahre später zu einem Erlebnis für mich? Naja, es nimmt die starken, dreckigen Melodien des Debüts Pretty on the Inside und packt sie in Power-Pop-affines Hymnengewand, das nur dank der unvergleichlichen Stimme von Courtney Love nicht zum Kitsch verkommt. Und ich spreche hier nicht von den offensichtlichen Hits für die Ewigkeit wie Violet, Miss World, Jennifer's Body, Doll Parts oder Rockstar. Es ist überhaupt das Courtney-hafteste Album aller Zeiten. Sie war und ist eben eine L.A. Woman. Das sind nun mal keine normalen Menschen. Ebenso hemmungslos wie affektiert, ebenso plump wie faszinierend, ebenso viel Showwoman und Mediengeilheit wie Verletzlichkeit und Subversion, ebenso brachial und brutal wie feinfühlig und tragisch. Courtney Love ist die Marilyn Monroe der Generation X, die Big Mama und Queen aller jemals über die Bühnen dieser Welt gewirbelten Riot Girls. Live Through This bleibt der Höhepunkt in ihrem kreativen Schaffen, an den auch der sehr gute Nachfolger Celebrity Skin nicht mehr ganz rankommt, bevor mit dem schwachen Nobody's Daughter Holdern verpufften. Und bei aller gerechtfertigten wie ungerechtfertigten Kritik kann man wahrscheinlich gar nicht hoch genug einschätzen und anrechnen, welchen Einfluss Courtney Love als Frau im Rockbusiness auf künftige Frauen in dieser immer noch männerdominierten Welt geübt hat. Ein Role Model mit erhobenem Zeigefinger, ohne dass es heutige Megastars wie Taylor Swift oder Miley Cyrus sicher nicht in dieser Form, also in ihrer Freiheit und Selbstbestimmtheit, geben würde. Courtney hat nämlich von Anfang an auf Courtneys Version bestanden und das ziemlich kompromisslos. Und sie ist eine tolle Schauspielerin, solange sie sich selbst spielen kann. Live Through This höre ich traditionsgemäß alle Jahre wieder und es ist ehrlich gesagt um keinen Tag gealtert. Mit anderen Worten, might last a day, mine is forever.
Ja, nicht nur du, die Kritiken geben Hall recht. In der Liste von Rolling Stone, der 500 großartigsten Alben aller Zeiten, belegt es Rang 106 und beim NMI in der gleichen Liste sogar Platz 84. Und doch spricht dieses Album, wie auch der Grunge im Allgemeinen, bei den meisten Hörern offenbar ein Synapsenbündel im Hirn an, über das ich schlicht nicht zu verfügen scheine. Philipp, es tut mir so leid, aber die Melodien lassen mich kalt, die Wut springt nicht über und dass ich den Mix, besonders der Drums, kraftlos finde, macht es nicht besser. Ich bin offensichtlich nicht qualifiziert, dieses Album angemessen zu würdigen, also versuche ich es besser gar nicht weiter und mache von meinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und bitte den Uli.
Jetzt komm schon, Uli.
Ja, ich glaube, ich bin ja der Einzige hier. Ich weiche jetzt mal von dem, was ich hier mir Notizen gemacht habe, einfach mal ab, weil der Philipp eigentlich vieles schon gesagt hat und freestyle jetzt mal ein bisschen. Für mich ist es, ich bin ja der Einzige, der dieses Album wahrscheinlich als Zeitzeuge damals miterlebt hat, also als es rauskam. Und mir hat jetzt beim Wiederhören...
Ich war 7 Jahre alt.
Ja, eben. Du hast doch noch nicht Hole gehört mit 7 Jahren, oder?
Muss ich mal meine Eltern fragen.
Also mir hat es beim Wiederhören wirklich massiv Gänsehaut beschert, die Platte, weil es wirklich auch so untrennbar mit dem Suizid von Kurt Cobain verbunden ist, wenige Tage vor der Veröffentlichung, und ich mich wirklich so in diese Zeit zurückversetzt gefühlt habe. Und war eine Platte, die ich damals wirklich wahnsinnig oft gehört habe. Und man spürt, finde ich, in jeder Zeile und in jedem Ton dieses musikalischen Seelenstriptease, diese Wut und die Verzweiflung, die Verletzlichkeit und auch diese Tendenz zur Selbstzerstörung, die Miss Love in dieser Zeit wohl gepeinigt haben. Was ich noch anfügen würde, ist, dass man, auch wenn Hole immer so gerne an einem Atemzug genannt werden mit L7 oder Babes in Toyland, dass der Einfluss des einzigen männlichen Mitglieds Eric Erlandson nicht zu unterschätzen ist, weil ich finde, er mit seinem Gitarrenspiel den Sound dieser Platte wesentlich geprägt hat. Philipp hat es aufgezählt, Violet, Miss World, Plump, Softer, Softest, Rockstar und natürlich Dolbart sind Songs für die Ewigkeit. Andere hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen vergessen, aber beim Wiederhören auch gleich wieder schätzen gelernt. Und lustigerweise hat der Philipp mit seinen Top 3 Grunge-Platten angefangen. Und bei mir steht hier zusammen mit Nevermind, 10, Super Unknown und Core eine der 5 wichtigsten Grunge-Platten.
Danke, Uli.
Das wäre mal ein eigenes Thema.
Ja, das wird Max freuen.
Dann ohne mich. Aber werte Hörerinnen und Hörer, bevor ihr jetzt böse Leserbriefe schreibt, ich schäme mich auch so schon. Alles gut. Ob es was zu schämen gibt für unsere Sünden der Vergangenheit, werden wir gleich im Headliner herausfinden.
Der Headliner.
Wir haben uns für den heutigen Headliner was Besonderes ausgedacht. Jetzt kommt ja schon langsam so die Zeit, wo viele Publikationen ihre Halbjahrestop 10 veröffentlichen, die wir bewusst nicht machen wollen, weil wir die Spannung bis zum Jahresende ja hochhalten wollen. Und deshalb habe ich mir gedacht, blicken wir doch einfach mal 10 Jahre in die Vergangenheit auf unsere Top 10 aus dem Jahr 2014 und bewerten sie mit unseren sich veränderten Hörgewohnheiten und unserem Blick von heute mal neu. Und deshalb interessiert es mich jetzt ungemein, Philipp, was war denn deine Top 10 vor 10 Jahren? Und was war denn, was hast du eigentlich, wer warst du vor 10 Jahren? Was hast du gemacht?
Ich vor 10 Jahren war ein junger Vater, sogar ein sehr junger Vater mit einem Säugling zu Hause und habe trotzdem Musik gehört. Und ich habe nochmal nachgeschaut, denn ich mache mir immer kleine Listen, die ich dann in meine CD-Hüllen packe von meinen Lieblingsalben des Jahres. Und auf Platz 10 2014 war tatsächlich Royal Blood mit ihrem Debüt, ihrem selbstbetitelten. Auf die bin ich damals gestoßen aufgrund des Songs Little Monster und habe es dann eigentlich umgehend gekauft und sofort gewusst, das kommt in meine Top 10. Und ich habe es jetzt nochmal angehört und ich muss sagen, ich finde es in seiner Rotzigkeit mit einem Bass und einer Trommel und in seiner groovenden Nirvana-Trift Queens of the Stone Age Art immer noch geil wie Schifferscheiße. Daher konnte es ruhig in meiner Top 10 bleiben. Auf Platz 9, wenn ich weitermachen darf, habe ich, naja, ich hatte zu der Zeit eine kurze Amerikaner-über-alles-Phase, Und daher lief dieses Album, das letzte Album von Tom Petty und den Heartbreakers bei mir über 1-2 Wochen lang rauf und runter. Es hieß Hypnotic Eye. Also das war das letzte bis zu seinem Tod 2017. Heute kann ich mich an keinen Song von dem Album mehr erinnern und es wäre wohl auch nicht mehr in meiner Top 10 bei Alle Liebe zum seligen Tom. Auf Platz 8 habe ich die Afghan Whigs mit Do the Beast. Ich habe leider in den letzten 10 Jahren viel zu selten reingehört in dieses Album. Muss ich dringend mal wieder machen, daher kann ich jetzt auch nicht sagen, ob das Album noch drin blieben wäre. Ich hatte einfach keine Zeit, aus arbeitstechnischen Gründen. Platz 7 ist bei mir eine bekannte Band von heute. Diese Black Keys schon wieder mit Turn Blue. Ich habe es vorher schon gesagt, nicht ihre beste Platte, aber grundsolide und wäre sicherlich heute noch in meiner Top 15 oder Top 20. Platz 6, Wanda mit ihrem Debüt Amore. Ja, na gut, zu meiner Verteidigung vor 10 Jahren waren Wanda fresh und auch irgendwie cool. Und ich habe liebend gern zu Bologna oder der Jelinek oder Lucia oder ich habe Will Schnaps gesoffen und getanzt. Inzwischen sind sie für mich eher zu Schlagerfritzen verkommen, denen der Erfolg derart zu Kopf gestiegen ist, dass ihre Sympathiewerte gegen Null tendieren, wie es bei ach so vielen Österreichern halt leider immer wieder der Fall war. Platz 5 ist bei mir The War on Drugs mit Lost in the Dream. Und es kann eigentlich genau da bleiben, wo es ist. Ist immer noch ja, eine der schönsten Amerikaner-Songsammlungen der letzten 10 Jahre. Allein Burning Red Eyes, Under the Pressure, formidable Lieder. Auf Platz 4 sind die Beatsteaks mit ihrem selbstbetitelten 7. Album. Bei mir leider ein erster Wackelkandidat, da ich ehrlicherweise das Album seither nie wieder aufgelegt habe und gehört habe und mir spontan auch nicht ein einziger Song von dieser Platte einfällt. Also leider auch kein bleibender Eindruck. Aber nach wie vor natürlich eine großartige Band und die neue Single hat mir wieder gezeigt, wie lieb ich sie eigentlich habe. Auf Platz 3 dann St. Vincent, dem selbstbetitelten 4. Album von Annie Clark. Und ich sage einfach nur, wenn schon Art Rock und Noise Pop, dann so immerhin noch, also immer noch zum Dahinschmelzen, kann auch ruhig auf Platz 3 oder auf den vorderen Plätzen meiner Top 10 von damals bleiben. Auf Platz 2 wieder eine Frau und zwar Brody Dull mit Diploid Love, ihr bisher leider einziges Soloalbum, das bei mir dank Songs wie Meet the Fetus oder Joy, Underworld oder Red Race immer noch Jubelstürme und Schweißattacken auslöst, weil es mich so sehr an die Geburt meiner Tochter erinnert. Wäre auf jeden Fall immer noch ganz weit vorne. Und auf Platz 1, naja, nach dem Debüt Blunderbuss und Entering Heaven Alive, mein drittliebstes Soloalbum von Jack White, Lazaretto. Es ist heavy, es ist sexy, es ist mehr Country als Blues und ich würde es auf Platz 1 einfach so mal stehen lassen.
Ha, kommentiere ich jetzt spontan?
Nein, aber was mir aufgefallen ist, es gibt eine Band, die habt ihr beide in euren Top 10 und die hätte ich dann auch noch gerne in meine reingenommen, aber zu später noch ein Wort.
Denn du darfst ruhig sagen.
Die gingen damals völlig an mir vorbei, das waren die Cloud Nothings. Und ich finde das Album, wenn ich es jetzt höre, wirklich grandios. Also es geht um Here and Nowhere Else.
Ja, genau. Will ich was sagen zu deiner? Royal Blood, ja, fand ich immer die armselige Version von Death From Above. Ja, immer ein paar gute Songs, aber also auf Albumlänge.
Immer noch Kracher.
An das Tom Petty-Album habe ich auch keine Erinnerung. Die Afghan Whigs ist gut, aber lange nicht ihre beste. Black Keys, eine ihrer schlechtesten. Wanda hatte 4 geile Songs, aber ich habe ja schon mal von meiner Backstage-Anekdote erzählt. die habe ich einfach als Menschen so hassen gelernt, dass ich da mich nicht mit anfreunden konnte auf Dauer. War on Drugs ist auch so eine Band, zu der ich den Zugang immer noch so ein bisschen suche. Einige Songs echt Wahnsinn, aber die Hälfte des Albums habe ich irgendwie nichts, woran ich mich da festhalten kann. So recht, aber das, ich oute mich ja heute permanent als Banause.
Quatsch.
Von der Beatsex habe ich noch DNA im Kopf, der richtig geil ist.
Stimmt.
Die Single.
Und jetzt, wo du sagst.
St. Vincent, das selbstbetitelte, ist, glaube ich, auch mein liebstes. Ne? Ich finde die neue tatsächlich auch ganz gut.
Verdammt, die hätte ich bei kurz
noch gut. Und Brody Dull, ich glaube, das Album habe ich noch nie gehört. Bin gespannt. Ich werde es mir mal anhören.
Tut es ja.
Und dass die deine Nummer 1 war, ja, hätten wir vorher schon erraten können. Ich, nachdem ich auch nummeriert habe, mache ich
Lass
mal
mich
weiter,
noch kurz,
weil der Uli
mein Senf dazugeben.
Sag du, sorry. Bitte.
2 Übereinstimmungen haben wir, Philipp. Da komme ich dann später dazu. Ansonsten, Tom Petty bin ich auch ein ganz großer Fan, fand das Album aber damals schon irgendwie nicht so wirklich prickelnd. Deswegen hat es bei mir keinen Einzug in die Liste gefunden, obwohl ich es natürlich habe. Und ansonsten überlege ich gerade, ob da irgendwas dabei ist, was ich jetzt auch habe. Ja, Jack White nicht. St. Vincent kannte ich damals, glaube ich, wirklich noch nicht. Das ging an mir vorbei.
Und Brody?
Beatsteaks.
Bitte? Brody?
Die habe ich auch nicht. Also ich habe die Distillers, aber das Soul-Album habe ich auch nicht.
Oh, das ist gehört. Aber sehr gut.
Okay. Und der Rest ist ja bei dir sehr vorhersehbar mit Black Keys und Jack White, Royal Blood. Also kann mich mit der Liste anfreunden, aber wie gesagt, kommen wir noch dazu. Zwei Übereinstimmungen gibt es, die Spannung steigt. Max. Mit Max habe ich, hab ich nur eine Übereinstimmung.
Und ich habe mit mir selbst auch wenige Übereinstimmungen, nämlich meine aktuelle Liste, wie ich sie heutzutage formulieren würde, mit meiner ursprünglichen. Ich war damals, das ist mein 28, hatte gerade mein Referendariat abgeschlossen und versucht, beruflich Fuß zu fassen und habe erstmal an der Uni unterrichtet. Und hatte damals eigentlich ganz viel nach dem Referendariat wieder mehr Zeit zum Musik hören. Aber trotzdem bin ich mir bezüglich mancher Aufnahmen meiner ursprünglichen Top Ten sehr unschlüssig, was mit mir damals los war. Aber ich, eigentlich nur eine. Ich habe auf Platz 10 eine Band namens Springtime Carnivore. Das war so West Coast Pop, Greta Salpeter heißt die Sängerin. Ist ganz nice, aber würde ich heutzutage würde nicht im Ansatz an meine Top 10 ranreichen. Auf Platz 9 ein Album einer leider inzwischen gecancelten Band, Famous Graves von Cheap Girls. Das ist auch so, geht so in die Lemonheads 90s Alternative Buffalo Tom Richtung. Cooles Album, aber vielleicht auch nicht ganz so stark, wie ich es damals fand. Platz 8 war United Nations, das war ein Screamo-Projekt mit Mitgliedern von Thursday und Glassjaw und das ziemlich geknüppelt hat und das finde ich immer noch sehr cool. Und dann auf Platz 7 hatte ich Smashing Pumpkins mit Monuments to an Elegy.
Also.
Das war das Album, auf den Tommy Lee getrommelt hat. Ich weiß nicht, ob es ihr schlechtestes ist, aber es ist wirklich nicht gut. Da muss ich irgendeine sehr betrunkene Woche erwischt haben, wo der Release war. Auf Platz 6 ein Album, das ich immer noch mag. What is this heart von How to Dress Well? Das ist so Neo-Glitch R&B, würde ich es nennen. Das war ja, das 2014 war ja das Jahr von FKA Twigs, falls ihr euch an die noch erinnert. Die bringt vielleicht auch demnächst mal ihr drittes Album raus. Und das hat so ein bisschen in die Kerbe geschlagen. Wie soll ich es beschreiben? Wie eine Lo-Fi-Version von Backstreet Boys in besser.
Ich kann man sich jetzt viel drunter vorstellen.
Gutes Song. Ich finde es immer noch gut. Auf Platz 5 hatte ich eine britische Band namens Spring Offensive mit Young Animal Hearts. So ein bisschen math-rockig, post-rockig. Sehr schöne Harmoniegesänge, sind mittlerweile aber auch rausgefallen. Auf Platz 4 die Simon & Garfunkel des Indie, die es nie geschafft haben, Champs mit ihrem Debüt Down Like Gold. Die hatten tatsächlich so Stimmen, ein bisschen wie Simon & Garfunkel. Ich glaube, es waren Brüder, oder die gibt's auch noch, haben aber kein gutes Album seitdem gemacht. Schöne Harmoniegesänge und echt gute Indie-Songs, aber mittlerweile auch kein Top-10-Kandidat mehr. Die Top 3 ist aber immer noch drin. Auf 3 Cloud Nothings mit Here and Nowhere Else. Vielleicht mein liebstes Album von ihnen. Auf jeden Fall reicht's an Attack on Memory mehr als nur heran. Auf Platz 2 das Album, das mittlerweile mein Platz 1 dieses Jahres wäre. The Hotelier mit Home Like No Place Is There. Vielleicht eins meiner drei liebsten Emo-Alben aller Zeiten. Und auf jeden Fall eins meiner liebsten Alben des letzten Jahrzehnts auf jeden Fall immer noch. Unfassbar gut, emotional, inhaltlich, tiefgründig, wütend, hochmelodisch. Sollte man gehört haben. Und meine damalige Nummer 1 des Jahres ist mittlerweile auf Platz 7 abgerutscht. Das ist James Vincent McMorrow. Das war damals auch so ein Bon Iver-Kopist, der auf seinem ersten Album eher belanglosen Folk gemacht hat und mit seinem zweiten Album dann auf meinem Album des Jahres Posten gelandet ist. Das hieß Post Tropical und ist Bon Iver auch in seiner Experimentierwut so ein bisschen nachgefolgt und hat auch so ein bisschen R&B Elektroelemente, Post-Rock mit einfließen lassen. Das ist aber mittlerweile auf Platz 7 abgestürzt. Ich mag es aber immer noch sehr gerne. Andere Leute kennen den Typen nur durch sein Higher Love Cover, das ihn irgendwann mal der YouTube-Algorithmus entgegengespült hat. Genau, und meine aktualisierte Playlist hat mittlerweile noch ein paar Neuzugänge, nämlich auf Platz 2 mittlerweile eine Band, die ich erst im Jahr 2015 entdeckt habe. Das waren Protomartyr, die wir letztes Jahr auch schon mal hatten, mit ihrem, ich glaube, zweiten Album Under Color of Official Right, bis heute mein liebstes von ihnen und ein großartiges Post-Punk-Album. Auf Platz 4 Woods of Desolation, As the Stars, das ist eine Black-Gaze-Band, die infolge von Death Heavens Durchbruch dann so mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, sind aus Australien, glaube ich. Eigentlich nur ein Typ, aber nicht wirklich zu vergleichen mit Death Heaven, weil die Drums so in den Hintergrund gemixt sind, dass sie kaum zu hören sind und das Gekreische eher nach Lemmy mit einem schlimmen Kater klingt, aber trotzdem faszinierende Melodiebögen, die sich da spannen. Auf Platz 5 habe ich mittlerweile Mitski und Bury Me at Makeout Creek. Sehr das schön. War damals nur in meiner Top 15. Und auf Platz 6 haben es Joyce Manor mit ihrem bis heute besten Album Never Hung Over Again geschafft. Knackiger Powerpop, 10 Songs in 17 Minuten, All Killer, No Filler. Und auf Platz 8 habe ich neu hinzugekommen, auch aus der Top 15 raufgewandert, das dritte Album von Ice Age, Plowing into the Field of Love, wo sie erstmals so vom Punk ein bisschen weggekommen sind und das Experimentieren angefangen haben und dadurch eigentlich noch spannender geworden sind. Ja, so ist mein Geschichtsrevisionismus jetzt komplett.
Da muss ich jetzt aber zwei Anmerkungen bringen. Eine Frage, wisst ihr, woher der Mitski-Titel Bury Me at Makeout Creek kommt?
Nein.
Tatsächlich ein Filmzitat?
Nee. Nein, Simpsons, das sagt Milhouse in der Folge, in der Bart ein Wunderheiler ist. Da wird er von einem Auto angefahren und er denkt, er muss sterben und Bart hält ihn in den Händen. Und dann sagt er, begrab mich in der, in Deutsch, dunkle Knutschgrotte. Aber in echt sagt er, bury me at Makeout Creek. Und die zweite Anmerkung ist, du hast ja fast gar kein Album mehr drin, oder? Es waren jetzt doch 7 oder 8, die rausflogen sind.
Lass mich zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Die Hälfte ist rausgeflogen.
Ja, okay, ja. Ist schon hart. Aber okay, kann ich verstehen.
Ja, wir entwickeln
außerdem uns weiter. Außerdem kenne ich auch 50% der Bands, von denen du redest, gar nicht.
Nachzuhören auf der Playlist.
Ja, okay.
Ich hab eigentlich nur eine Anmerkung. Das war jetzt gerade lustig, weil ich kann mir wenige Sachen im Leben merken, zum Beispiel überhaupt keine Zahlen. Aber was ich mir komischerweise merken kann, sind Bandnamen. Und es hat jetzt bei einer Band geklingelt, die du erwähnt hast. Und ich gedacht, hä, kenne ich. Ich habe keine Ahnung mehr, was die für Musik machen, aber kenne ich. Und ich habe jetzt währenddessen mein Dokument, Word-Dokument aufgemacht, wo meine ganzen CDs alphabetisch archiviert sind, weil damit man den Überblick verliert. Und da stehen tatsächlich Springtime Carnivore drin. Und ich glaube, die haben sogar damals ganz knapp den Einzug in meine Top 10 verpasst. Also du musst dich nicht dafür schämen. Ich fand die aus irgendwelchen Gründen damals auch gut. Aber ich habe keine Ahnung mehr, was das für Musik ist. Und sobald wir mit dem Podcast fertig sind, werde ich an den CD-Schrank gehen und mir diese CD raussuchen.
Weil mich das ist so Schranz-Techno, glaube ich. War.
Nee, West Coast Pop. Ja, also ein bisschen Upbeat Lana Del Rey mäßig.
Aber ich glaube, das fand ich ziemlich cool. Ansonsten haben wir, wie gesagt, eine Übereinstimmung. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ich glaube, mit einer korrigierten Top 10, aber werden wir gleich sehen. Bei mir ist es so, dass ich 2014 noch keine Top 10 im eigentlichen Sinne gemacht habe, sondern 10 Platten, aber in alphabetischer Reihenfolge, also ohne eine Platzierung. Das wäre jetzt ein wenig schwierig gewesen, auch 10 Jahre später da noch eine Platzierung reinzukriegen. Ich kann aber dann sagen, was definitiv meine Nummer 1 in Nachbetrachtung gewesen wäre. Deswegen geht es bei mir jetzt alphabetisch und fängt an mit Antimask. Gleichnamiges Debüt war das Projekt von Omar Rodriguez López und Cedric Bixler Zavala. Oh, das ist echt schwierig. Von At The Drive-In bzw. The Mars Volta. Wesentlich eingängiger damals, eher so Richtung Alternative Rock. Ich fand's und find's immer noch großartig. Leider ist es bei diesem einen Album geblieben bislang. Danach haben sie sich wieder auf ihre eher verschobenen Sachen konzentriert. Aber ich habe heute nochmal durchgesappt. Gefällt mir heute immer noch sehr gut.
Das war mit Travis Barker am Schlagzeug,
ja,
oder?
Ja, genau.
Bilde ich mir das jetzt ein?
Nee, doch, ja. Das müsste aber im Studio halt. Also nicht live, aber ja.
Ah ja.
gute Platte auf jeden Fall. Also ist auch gut gealtert. Auch gut gealtert sind die Cloud Nothings und damit haben wir unser Match mit Here and Nowhere Else. Ich mag zwar auch den Vorgänger Attack on Memory und das 3 Jahre später erschienene deutlich poppigere Live Without Sound, aber an dieses Meisterwerk, auf dem sich die Band noch mehr im Post-Hardcore heimisch fühlt und der jugendliche Sturm und Drang voll durchschlägt, kommt meiner Meinung nach einfach nichts ran. Also ist immer noch mein Lieblingsalbum. Dann kommen die Liga der gewöhnlichen Gentlemen mit Alle Ampeln auf Gelb. Es war damals das zweite Album der Nachfolgeband von Superpunk. Mit Klassikern wie Kennst du Werner Enke oder Alleine auf Partys, die auch heute noch bei jedem Konzert zum Pflichtprogramm gehören. Und ist ein bisschen persönlich gefärbt, weil ich mit der Band schon ein, zwei sehr lustige Abende backstage und in Nürnberg Kneipen verbringen durfte. Da gibt es auch diverse private Connections und ich mag die Band sehr, sehr gern und finde das ja eigentlich ihr bestes Album.
Toller Albumtitel auch.
Ja. Dann kommen wir zu einer Platte. Da muss ich zugeben, dass ich diese Kollaboration von Ambient-Pionier Brian Eno und Carl Hyde von Underworld namens Someday World tatsächlich längst wieder vergessen hatte und auch gar nicht mehr so genau weiß, was mich daran so fasziniert hat. Ich habe es heute wirklich nochmal durchgehört. Ein solides, eher song- als soundorientiertes Elektropop-Album mit einigen Highlights wie Witness, wenn du das in die Playlist nehmen möchtest, als exemplarisches Beispiel und einigen Durchhängern, nicht mehr, nicht weniger. Aber warum es in die Top Ten es damals geschafft hat, verstehe ich heute. Ich glaube, da wollte ich einfach nur intellektuell wirken und irgendwas Elektronisches drin haben. Ja, dann habe ich die Future Islands mit Singles, die Synthie-Pop-Band um den exaltierten Sänger Dervish Samuel Herring auf dem Höhepunkt ihres Schaffens, dank Hits wie Seasons und The Dream of You and Me, für mich das bislang beste Album dieser Band. Gefolgt von, jetzt sind wir beim Buchstaben N wie Nothing mit Guilty of Everything, war damals das Debüt der Band aus Philadelphia. Habe ich auch lang nicht mehr gehört, wieder rausgekramt, finde aber damals zu Recht in den Top Ten, ist ziemlich düster angehauchter Shoegaze, der auf mächtige Gitarrenriffs und gelegentliche Punk-Vibes trifft, hat beim Wiederhören Spaß gemacht und sich seinen Platz verteidigt in den Top Ten. Wen ich heute nicht mehr reinnehmen würde, sind die Pixies mit Indie Cindy. Das große Comeback-Album damals wurde dann schon eher ein bisschen verrissen. Ich habe mich einfach nur auf die Rückkehr der alten Helden gefreut und ich finde, es hat schon seine Momente, wie jetzt den Titeltrack oder Greens and Blues, Ring the Bell. Also es waren schon eine Handvoll gute Songs drauf, aber rückblickend, muss man sagen, konnte es natürlich nie an diese wahnwitzigen Geniestreiche der ersten Bandphase anknüpfen. Und auch der Nachfolger Head Carrier oder jetzt zuletzt Doggerel waren deutlich besser. Also eher ein potenzieller Streichkandidat. Dann kommen wir zu den Sleaford Mods mit Divide and Exit. Das Debüt der beiden Engländer, die haben seitdem dasselbe Album eigentlich immer wieder gemacht. Aber damals klang diese Mixtur aus bitterbösem sozialkritischen und schnottrig hingerotzten White Man Rap und billigen Computerbeats eben noch sehr fresh und war irgendwas Neues. Und Tracks wie Tied Up in Knots oder Tweet, 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 finde ich, haben auch heute noch nichts von ihrer Dringlichkeit verloren. Also wenn man ein Sleaford Mods Album haben möchte, dann soll es, glaube ich, das sein. Das nächste Album wäre dann wirklich die Nummer 1, wenn ich es denn durchnummerieren müsste, Übereinstimmung mit dem Philipp, The War on Drugs, Lost in the Dream. Ich finde nicht nur das beste Album der Band, jetzt sind wir schon wieder aus Philadelphia, ich hatte damals irgendwie so einen Philadelphia-Fetisch offenbar, sondern auch so eine Platte für die einsame Insel. Also enorm atmosphärisch, melancholisch, komplexer Heartland-Rock mit Adam Granduzzi als Don Henley Gedächtnisstimme und der Übernummer Red Eyes. Ewige Liebe für dieses Album und wie gesagt, definitiv auch die potenzielle Nummer 1 dieser Top 10. Und dann kommen wir noch zur zweiten Übereinstimmung mit dem Philipp. Auch ich war damals sehr begeistert von Wanda und Amore. Bologna, glaube ich, damals das meistgehörte Lied in dem Jahr. Auch Songs wie Lucia, Auseinandergehen ist schwer, Schickt mir die Post, fand ich, war damals wirklich was Neues und mitreißend und fand es extrem cool. Bin d'accord mit Philipp, dass sie dieses Niveau danach leider nie wieder erreicht haben. Und das kann ich auch sagen, dass Marco Wander wohl nicht unbedingt zu den sympathischsten Zeitgenossen zählt. Ich hatte damals noch das vermeintliche Glück, sie in der Mutz, wo wir jetzt auch Endless Wellness gespielt haben, zu sehen. Damals auch ausverkauftes Konzert, große Erwartungen. Und da hat man eben gemerkt, dass die Band überhaupt keinen Bock mehr gehabt hat. Also die wurde halt noch gebucht in der Phase, wo sie noch nicht so berühmt waren und mussten halt diesen Gig dann noch irgendwie zu einer auch wohl eher viel geringeren Gage, als sie es gewohnt waren, zu dem Zeitpunkt über die Bühne bringen. Und entsprechend lustlos haben sie dann auch dieses Konzert gespielt. Deswegen, ja, hat aus der damaligen Sicht, hat seine Berechtigung in dieser Top Ten. Im Nachhinein natürlich auch ein bisschen, ist ein bisschen der Lack ein bisschen ab bei der Band. Dann sind wir durch.
Gibt es Kandidaten, die du nachnominieren wollen würdest?
Da habe ich mir jetzt wirklich gar keine Gedanken gemacht. Also müsste ich mal schauen, was ich tue mich echt immer schwer. Wahrscheinlich gab es irgendwie mal 25 Kandidaten, aber die habe ich dann irgendwann gelöscht. Also die habe ich jetzt auch nicht mehr parat.
Ich habe bei dir auch zwei Anmerkungen, nämlich mit Ino und Heid könntest du mich echt jagen. Und ich finde, Indie Sindy ist das schlimmste Album von den Pixies.
Ja, sag ich ja, das ist im Nachhinein.
Ich finde es gar nicht so schlimm, wie es immer gemacht wird, ehrlich gesagt. Aber
ja, so schlimm finde ich es auch nicht. Also ich sage, es hat schon seine Momente und die Erwartungen waren halt damals auch wahnsinnig groß.
Ich habe es aber auch schon, nicht mehr gehört. Wenn ich mal wieder reinhöre, vielleicht finde ich es dann besser, aber ich fand es damals nicht, also wirklich eine große Enttäuschung für das große Comeback.
Ich glaube, da war die Erwartungshaltung, oder also man wollte es einfach geil finden, weil es einfach so toll ist, dass die Pixies wieder da sind.
Kann natürlich
und,
sein.
Und das so ein bisschen als Legendenschändung betrachtet hätte, wenn man es jetzt nicht toll findet, aber ja. Im Zuge der Zeit hat es dann schon auch ein bisschen gelitten, gebe ich zu.
Aber sie haben es mit Doggerel letztes Jahr wieder rausgerissen.
Bei mir zumindest. Eine Band, die ich auf jeden Fall auch sehr mag, ist The Nothing, wobei ich noch lieber als das Debüt tatsächlich den Nachfolger Tired of Tomorrow von 2016 habe. Aber da war schon viel angelegt und die Geschichte des Frontmanns dieser Band ist natürlich auch besonders mitreißend. Da kann man mal Wikipedia.
Der hat irgendwie ein Gehirnschaden.
In diese Untiefen.
Ne? Oder irgendwas war doch da.
Ja, der saß auch längere Zeit wegen Totschlag und so im Gefängnis. Also.
Ach, so gleich.
Ja.
Doggerel von den Pixies war vor zwei Jahren, Entschuldigung. Nur so als Anmerkung.
Okay, ansonsten, ja, können wir doch einigermaßen noch einen Haken
dran. Man muss sich nicht schämen, dafür, finde ich.
Insgesamt würde ich aber sagen, 2014 nicht das allertollste Musikjahr.
Nein, das stimmt, ja. Es gab deutlich bessere, ja. Dafür immer noch das schönste Jahr meines
Vielleicht
Lebens.
Vielleicht ja 2015? Ja,
muss Weltmeister sein, ne? Und Vater.
Bei mir 2007, Pokalsieger und Vater geworden.
Oh, jetzt wird das andere Kind aber sauer.
Ja, da kann es ja nichts dafür, dass der Club seitdem so schlecht ist. Wenn die noch viele Kinder zeugen, wird es nichts bewirken, dass der erste FC Nürnberg nochmal irgendeinen Titel holt.
Ach, Uli, wer weiß.
Wer weiß.
Das Schlusswort. Ob 2015 ein besseres Jahr war, erfahrt ihr dann nächstes Jahr, wenn wir dieses Spiel wiederholen. Jetzt noch kurz die Album-Releases bis Ende Mai. Future Noise. Diesen Freitag, 3.5., erscheint Frank Turner und er ist immer noch undefeated. am 10.5. Les Savi Fav mit We und die Kings of Leon mit Can We Please Have Fun. Da sind wir echt mal gespannt. Ich freue mich auch auf Hot Water Music mit Vows und Scotland's Finest Arab Straps sind zurück mit I'm Totally Fine With It, I Don't Give a Fuck. Am 17. Mai kommt Portishead Frontfrau Beth Gibbons mit Lives Outgrown und Shellac mit To All Trains. Am 24. Mai folgen Dive mit Frog in Boiling Water und die nächste riesige Indie-Band, von der ihr noch nie gehört habt, Wallows mit Model. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen monatliche Hörer bei Spotify, aber naja, muss ich erwähnen. Und am 31. Mai die alten Helden Buffalo Tom mit Jump Rope. Und ein paar davon werdet ihr auch nächsten Monat wieder an dieser Stelle reviewed hören. Ich danke euch beiden ganz herzlich, dass es euch gibt. Ich danke dem Raul für seinen Besuch und werte Hörerinnen und Hörer, euch danke ich fürs Zuhören und für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Ab ins Bett. Ciao, ciao.